Ja, hallo, hier spricht Jana Schellenberg, ehemalige Sommeliere in der Bülow, wo ich auch den Max Jone kennengelernt habe. Habe dann 1,5, 2 Jahre beim Jens Pizzonka in der Weinzentrale gearbeitet und bin jetzt bei Mario Pattis als Sommeliere tätig. Und ich spreche gern über den Max, der liebevoll der Jone genannt wird, der frisch nach der Lehre zu uns gekommen ist. Und ich kann mich noch total gut daran erinnern, wie er ganz frisch gekommen ist, voll motiviert an der gehobenen Gastronomie und am Thema Wein ganz viel Interesse hatte und gebrannt hat für das Thema, mich gelöchert hat, jeden Abend mit mir noch Weine verkostet hat. Und wir haben Blind Tastings gemacht. Er hat ganz viele Fragen gestellt, ist mit mir zu ganz vielen Winzern gefahren und war bei jeder Weinlese dabei. Das war auch für mich eine sehr schöne Zeit, weil sie auch mich gefordert hat und ich mit Max auch sehr viele tolle Weinmomente erleben durfte. Weil ich finde es immer großartig, mit einem jungen Menschen auch ein bisschen was mitzugeben, weiterzugeben, auch von der eigenen Philosophie. Und ich glaube, dass er die auch sehr mochte und dann auch weitergeben konnte, selber für sich und weiterleben konnte. Und ich erinnere mich noch, wir sind immer zur Prowein gefahren. Die ersten Jahre bei der Prowein waren ganz großartig. Er war nach dem ersten Tag völlig geschafft, fix und fertig, konnte nicht mehr. Und dann nach dem dritten Jahr war es andersrum. Da war ich dann geschafft nach dem dritten Tag. Und er war immer noch auf dem Weg und immer noch irgendwo hin und noch was verkosten. Und das Schöne ist, dass auch wenn er jetzt in Dresden ist, mal wieder, also er ist ja natürlich jetzt immer weltweit unterwegs gewesen, dass er immer wieder zurückkommt, wir immer wieder zusammen toll Weine probieren können, Weine auf der einen Seite verkosten natürlich fachlich, aber auf der anderen Seite auch einfach trinken, ein bisschen drüber quatschen können. Und das Ganze ist ja unkompliziert. Er ist auf der einen Seite ein Chaot, er ist mega witzig, er ist lustig und auf der anderen Seite aber auch ein absoluter Perfektionist, was ich auch immer wieder bewundere. Es muss alles genau so sein, wie es eben für ihn so sein muss. Und ich finde, er ist ein toller Mensch und ich bin sehr froh, dass ich ihn ein Stück seines Weges begleiten durfte und wünsche ihm auch alles, alles Gute für seine weitere Zukunft, für seinen weiteren Weg, wo auch immer der ihn hinführt. Ja, in diesem Sinne.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Jana hat es gerade schon angekündigt, Max Jone ist unser heutiger Gast. Und Max zeigt uns auf nahezu beispielslose Weise, wie man Sommelier wird, wie die einzelnen Stationen aussehen können, wie man so langsam in dieses Thema hinein, wie man Wein lieben lernen kann. Eine fundierte Ausbildung in Dresden, dann die klassische Klaviatur bis hin zum 3-Sterne-Restaurant, einen längeren Auslandsaufenthalt, dann idealerweise in die Lehre im Prinzip bei einem großen Sommelier, einer Sommeliere gehen, um letztlich die erste eigene richtige Sommelierstelle anzunehmen. All das durchlief Max und wie es dazu kam, wird er uns gleich selber erzählen. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer WeinConnect dafür bedanken, dass sie an unserer Seite sind, dass sie uns begleiten, dass sie dieses Projekt unterstützen und dass es schon seit über 2 Jahren bestehen kann. Denn dank ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Max Jone! Eigentlich hast du ja eine richtige Bilderbuchkarriere im klassischen Sinne. Also du hast Kellner gelernt, wenn man so möchte. Dann genau. Warst du als Kommissommelier angestellt in verschiedenen sehr, sehr renommierten Häusern. Du hattest extrem bekannte und wahnsinnig renommierte Sommeliers als Chefs, als Vorbilder, als Wegbereiter, hattest jetzt eine eigene Chefsommelier-Anstellung und bist jetzt im Prinzip in der Neuorientierung. Geht's eigentlich besser? Also könntest du dir einen anderen Lebensweg, Berufsweg vorstellen oder bist du zufrieden mit dir selber?
Ich bin mit, also wenn ich jetzt quasi das Resümee mir anschaue oder was da so steht, das bin ich schon zufrieden damit. Es gab natürlich Situationen, also gerade durch diese Covid-Phase, wo man dann Orte verlassen musste und wo man gerne geblieben wäre oder wieder hin wollte, was natürlich durch neue Lebenssituationen jetzt so nicht mehr so einfach ist.
Ist dir mal
Aber
aufgefallen, also Covid ist fast wie die Geburt Jesus? Oder ich will anders
ja,
anfangen.
ne, vor
Covid ist fast wie die Geburt Jesus, weil man
Covid.
sagt immer vor Covid oder nach Covid, so wie im
Ja.
Prinzip vor
Ja,
Jesus
also für
Christus
mich
und
war
nach
halt,
Jesus Christus.
ja, für mich war halt damals das Belastende, dass halt, sag ich mal, eine größere Macht oder was über mir Stehendes
Ja.
entschieden hat, dass ich das jetzt nicht mehr ausführen kann, was ich eigentlich, worauf ich viele Jahre hingearbeitet habe. Das war für mich so halt so das die Problematik. Ich glaube, wäre dieser Zwischenfall nicht passiert, wäre ich heute woanders. Aber grundlegend bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Karriere, mit dem, was da steht, mit dem, was ich da überall mitnehmen konnte. Es war ja auch ein bisschen ein Potpourri. Es war ja nicht immer die Sommelerie. Es war ja auch Service und dann halt auch im privaten Segment gearbeitet, wo man einfach, sage ich mal, so ein bisschen diese Butler-Tätigkeit nachgeht.
Lass uns das mal einfach vielleicht aufdröseln, wenn du
Ja,
magst. Weil ich finde das
auf
total
jeden
spannend.
Fall.
Wo fing das bei dir an? Wann hast du Kellner gelernt oder warum hast du Kellner gelernt? Wann hast du deinen ersten Weinkontakt gehabt? Wann hast du für dich selber generiert, dass du sagst, ich möchte mich nicht nur betrinken, sondern möchte den Wein auch genießen? Gab es da irgendwie einen Moment, wo du deine Offenbarung hattest oder wie ging das bei dir los?
Also ich glaube, die Passion oder die, sag ich mal, diese Hingabe zum Wein oder dass man das überhaupt, dass da irgendwo mal ein Feuer entstanden ist, das ging relativ früh los, da ich ja in Radebeul aufgewachsen bin. Und da hat man quasi schon als Jugendlicher immer auf den Weinernten mitgeholfen, unbewussterweise, was da eigentlich vor sich geht.
Welche Winzer hattest du da
Ich
im Stadtraum
war
oder
damals
wie?
beim Karl Friedrich Aust als Jugendlicher noch da war ich noch in
Ja.
der Mittelschule, so als 14-Jähriger habe ich da ja, Fleischerkisten durch einen Weinberg gezogen. Ja, und da war dann der Kontakt zu Wein auf jeden Fall da und es war alles auch irgendwie interessant. Das war dann ganz lange ad acta gelegt, weil natürlich dann auch durch die Schule und später natürlich erstmal andere Sachen interessanter waren. Und dann musste irgendwann eine Entscheidung getroffen werden, weil ich damals in einer Phase war, kurz vor der Ausbildung, wo mir eigentlich alles scheißegal war und lieber irgendwie abends im Club war, als irgendwie einer Tätigkeit nachzugehen. Und da hat meine Mutter dann ein bisschen Druck gemacht und gesagt, irgendwie muss ich jetzt für irgendwas entscheiden. Und da habe ich dann die Lehre zum Restaurantfachmann angetreten und eigentlich erst währenddessen gemerkt, wie viel Spaß mir macht.
Also es war kein intrinsischer Wille, der dich da angetrieben hat, ins Restaurant, sondern das war dieses klassische, wenn nichts wird, wird, wird.
Genau. Das ist relativ auf den Punkt
Okay.
gebracht.
Schön,
Es war
schön die
auch,
ganzen Klischees hier bestätigt.
genau,
Toll. Vielen Dank,
also es
Marc.
war auch,
Super.
es war damals auch wichtig, also für mich, meine Mutter wusste halt nicht, was wird denn jetzt aus dem Jungen? Und da habe ich gesagt, okay, wenn das eine Ausbildung macht, habe ich erstmal Ruhe zu Hause. So, und da hat's dann, ging's dann los. So, da wurde so ein bisschen die Idee geweckt. Und dann hat man damals, also ich war ja auf einer Privatschule mehr oder weniger, und dann hat man damals bei diesem Vorstellungsgespräch gesagt, dass man ja, wenn man in der Gastronomie lernt, dass man ja weltweit arbeiten könnte. Und das hat sich bei mir ein bisschen eingebrannt. Und dann war mir relativ schnell klar, dass ich dem auch nachgehen möchte. Und ja, habe das dann auch umgesetzt. Ich wollte es natürlich nie, sag ich mal, ungebildet in die Welt rausstreunen, sondern ich wollte ja schon mir erstmal ein bisschen Wissen aneignen und Fähigkeiten. Und ja, ich hatte damals einen Kollegen, der in Kalifornien gearbeitet hatte und der hat mir das davon erzählt und dann war dieser Gedanke eigentlich in mir gepflanzt. Es
Toll.
hat ein paar Jahre gedauert, bis es losging, aber es war schon immer ein Ziel von mir.
Aber warum denn eins der besten Restaurants in Dresden? Also warum bist du da nicht zum Gasthof zum schmutzigen Löffel gegangen und hast gesagt, okay, einfach
Das ist eine
ist ja
sehr
schon
gute
sehr auserwählt. Also wenn du sagst, du warst eher der Clubgänger und hast eher Party und nicht wirklich Karriere- und zielorientiert und dann landest du in einem Restaurant, wo man schon einen gewissen Grundstil pflegen muss.
Absolut. Also ich habe damals, ist mir auch richtig die Muffe gegangen, als ich dort angefangen habe, als Kommi.
Das war wo?
Das war, also die erste Station war es Karussell, das Bülow Palais.
Ja.
Genau, das war, da dachte ich damals auch so, dass, also da hatte ich auch richtig Schiss.
Mit der Jana Schellenberg, mit dem Herrn Kutzner ja auch zwei wirklich
ja.
sehr, sehr etablierte, renommierte, auch
Absolut.
Führungspersönlichkeiten, die
Absolut.
schon mit sehr viel Herz, aber trotzdem auch sehr viel Geradlinigkeit das Ganze in die Hand
Genau.
genommen haben.
Genau, also Herz trifft sehr gut. Also der Herr Kutzner und die Jana, die waren immer sehr emotional und gute Chefs. Die haben immer ein Auge gehabt für Leute, die, sag ich mal, karriereorientiert waren und sind. Darauf schaue ich sehr, sehr gern zurück und würde es auch immer, ja, also red auch nur gut. Ich bin auch heute noch mit der Jana sehr gut in Kontakt. Ja, also die haben mir quasi auf die Beine geholfen. Also ich habe ja mehr oder weniger meine Praktikumsbetriebe zu Lehrzeiten waren ja, sage ich mal, eher so Gastwirtschaft, würde man sagen. Und die haben dann, sage ich mal, das gesehen, was ich mache und was ich kann. Und ja, dann ging das gemeinsam los. Genau, das waren so die ersten Schritte in der Sterne-Gastronomie. Und das war natürlich damals, hat das sehr, sehr viel für mich bedeutet. Und aber umso mehr man da drin ist, umso mehr sieht man, was halt noch geht, wie weit es geht und wie hoch es geht, ne?
Hattest du damals schon einen Traum oder ein Ziel, wo du gesagt hast, wenn ich irgendwann mal lange Haare habe, dann will ich ganz gerne
Wenn
dort
irgendwann, wenn ich
arbeiten?
groß bin, ja, also mein Ziel war tatsächlich kurz nachdem, sage ich mal so, diese Welt der Spitzengastronomie, nachdem ich das so entdeckt habe, nachdem sich der Nebel gelichtet hatte, war eigentlich immer die Ostküste USA und deshalb
Hast du
alles.
weit gedacht dann gleich? Wow.
Nee, nicht gleich. Also erstmal wollte ich irgendwie aus dem Einsterner in einen Zwei- oder Drei-Sterner. Das war mein
Ja.
erstes Ziel. Genau, und dann stand eigentlich schon relativ schnell die USA auf dem Radar. Das hat aber alles nicht gleich auf Anhieb, also es hat 3, 4 Jahre gedauert, bis das alles losging. Das war ein sehr, sehr langer, also für mich Leidensweg, aber es hat sich gelohnt, ja.
Also was
Genau.
kam nach dem Karussell dann?
Nach dem Karussell ging es dann erstmal ins Aqua, nach Wolfsburg.
Was ja ein schöner Sprung ist. Also von 1 auf
Absolut.
3, bumm.
Genau,
Ist die
das
Welt so
war.
eine andere? Also warst du da mit einmal im Prinzip wieder ungelernt? Oder ist es eigentlich nur, dass die anderen sagen, das ist komplett anders? Oder man hat eine Vorstellung, es ist anders. Also warst du gleich präsent oder musstest du nochmal eine neue Lehre machen?
Also ich war schon präsent, aber ich würde, also wenn ich jetzt auf mein jüngeres Ich zurückschaue, würde ich sagen, dass ich mich sehr, sehr schüchtern und zurückhaltend verhalten habe. Also ich habe mich nie so richtig aus der Reserve getraut, weil dort war schon sehr hohe Präzision und Genauigkeit an den Tag zu legen. Und da hat man natürlich auch ein bisschen, ne, sag ich mal, Respekt gehabt davor, ob man das jetzt richtig oder falsch macht. Und vielleicht habe ich damals von mir selber gedacht, bevor ich es falsch mache, mache ich es gar nicht. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich aus dieser Nische rausgekommen bin.
Ja.
Genau. Ja, das war
Was ja
schon
auch ein
als.
großes Kunststück ist, dann von Führungspersönlichkeiten, die du jetzt mittlerweile auch bist, die Leute anzufühlen, deren Talent zu erkennen und das herauszuarbeiten. Also man kann ja mehr oder
Genau.
weniger nicht vom jungen Menschen erwarten, dass der sofort aufblüht, sondern er muss ja gefördert werden.
Absolut 100%. Also das sollte eine Fähigkeit sein von jemandem, der, sage ich mal, in Anführungsstrichen was zu sagen hat in einem Restaurant, wo ja die Sommeliers auch ganz klar dazugehören,
Unbedingt, also
dass man da auch, ja,
ganz toll.
dass man da
Möchte ich
auch
nochmal
die
unterstreichen, bitte.
100%, 100%, dass da auch natürlich ein bisschen auf die ja, den, also nicht jeder 22-Jährige ist gleich, also nur weil man denkt, okay, der kommt, hat vielleicht sein Abi gemacht, macht jetzt seine Lehre, dass man dann automatisch denkt, dass er schon viel weiter oder schneller ist. Also man muss ja schon Rücksicht auf die Emotionen nehmen und auf die, ja, wie die Person halt ist und das dann rausarbeiten. Also nicht jeder, der da, sag ich mal, in der Gastronomie seine Lehre anfängt, wird später mal ein F&B-Manager sein oder ein hochdekorierter Sommelier. Also das,
Und warst du, als du dann
genau.
dort im Drei Sterne angefangen hast, hattest du da schon im Prinzip ein Weininteresse, also geprägt von mehr oder weniger deiner Heimat oder der Zeit im Karussell? Oder war das dann noch total, bitte?
Das auf jeden Fall. Das Weininteresse
Ja.
war zu dem Zeitpunkt schon da. Auf jeden Fall. 100%. Das war
Aber
da.
noch keine freien Befugnis. Also du warst da noch nicht.
Im Karussell bin ich ja gegangen, also ich bin ja gekommen als Kommi und gegangen als Chefdoch und Kommi-Sommelier unter der Jana quasi. Und da, also Jana hat mir da schon, also sie hat mir sehr viel beigebracht, aber auch Freiheiten gelassen. Also die ist, ich konnte schon, oder auch meine eigenen Ideen mit einbringen. Das ging schon. Natürlich in einem Rahmen, was damals meine Kompetenzen zugelassen haben. Und die mit dem Gedanken, also da, damals dachte ich dann so, okay, bevor ich jetzt hier die Weinkarriere einschlage, vielleicht nochmal einen Service-Feinschliff verpassen und habe dann ja im Aqua auch als Chefrestaurant gearbeitet
Vernünftig.
und nicht als
Ja.
Kommis-Sommelier. Genau. Und war aber mit dem Sommelier damals aus dem Aqua auch immer sehr gut, auch im
Wer
Privaten.
war das damals?
Und das war Marcel
Ja,
Runge
ja.
damals. Genau. Und wir haben dann natürlich auch und immer Austausch gehabt. Wir haben nach dem, ganz klassischerweise natürlich nach dem Service Sachen probiert und zum Samstagabend halt auch mal was getrunken gemeinsam. Ganz klar. Also das ist, glaube ich, da erzähle ich jetzt kein
Gehört
Geheimnis.
auch dazu, finde ich. Also auch, und auch diese Samstagsabende. Also ich habe viele Restaurants erlebt, wo man dann zusammensitzt. Das ist ein solches Teambuilding. Wenn man redet anders, man entspannt natürlich auch durch den Alkohol, man der ganze Stress fällt runter und
Ja.
das ist so ein Gastro-Ding, was ich ganz großartig finde, was andere Branchen einfach auch haben sollten, wenn man dort zeitlos ist und wenn man dort ganz anders miteinander umgeht, noch man näher kommt und da heraus, glaube ich, entstehen auch viele
jeden
Verbindungen, die
Fall.
man dann über Jahrzehnte danach hat.
Ja, das auf jeden Fall. Also die Gastronomie ist ja schon manchmal ein bisschen wie ein Einhorn, dass man in, sag ich mal, hitzigen Service-Momenten Stirn an Stirn steht und dann fällt die Tür ins Schloss, der letzte Gast ist raus. Und dann atmet man auf und sagt, okay, jetzt trinken wir erstmal, ne, was Prickelndes und dann geben wir uns wieder die, was heißt, geben wir uns wieder die Hand, dann redet man halt normal miteinander, dann ist es, also kann man da drüber hinwegschauen.
Na, man wertet manchmal, also so hatten wir es zumindest immer, die Tische, den Abend aus, man redet über Situationen
Ja.
und man arbeitet somit ein wenig auf. Und das finde ich ist auch so, so gastro-eigen, dass man das nicht irgendwie mit nach Hause nimmt, sondern dass man es untereinander klärt.
Ja, das ist vielleicht auch dem, ja, dem Wein geschuldet, dass man da halt auch ein bisschen, dass man das als relaxant dann
Ja.
hat, ne? Dass die Stimmung zum Samstagabend ein bisschen entspannt. Also ich glaube nicht, dass jetzt der Kassierer vom Edeka, dann mit seinen Kollegen noch im Lager
Du
steht und ein
weißt nicht,
Bierchen
was
trinkt.
Kassierer alles machen. Also
Ja,
daher, ich glaube,
ich weiß es tatsächlich nicht, das war jetzt einfach nur ein Beispiel, ja. Das ist, wer weiß, was die noch machen.
auch die
Aber
haben
es ist halt,
Alkohol im
es ist auf
Verkauf.
jeden Fall
Also da
schon
kommunikativ.
eine, genau, das ist schon, wir sind schon in einer Branche, wo viel während und nach und vor der Arbeit gesprochen wird. Also man
Ja.
kennt es ja, dass im Restaurant der Freundeskreis ja meistens auch größtenteils aus dem Kollegium besteht, weil wir als Gastronomen ja viel auf Wanderschaft sind, ne? Man bleibt ja nicht konzeptionell immer in der Heimat.
Und wohin bist du nach dem Aqua dann gewandert, als du, weil du gerade von Wanderung redest?
Nach dem Aqua ging es erstmal wieder zurück in die Heimat tatsächlich.
Jawohl.
Da habe ich dann war ich dann beim Biene Beluga Villa Sorgenfrei. Dann noch mal einen ganz kurzen Abstecher in die Bülow und dann ging es. Das waren, ich weiß gar nicht, Schluss von 2,5, 3 Jahre, wo ich dann in der Heimat war.
Ja.
Auch als, sage ich mal so in Anführungsstrichen Kommis-Sommelier, obwohl das ein bisschen untertrieben wäre, also eher so Stellvertretung. Und dann ging es schon weiter Richtung Ausland. Genau. Dann hat es mir unter den Fingernägeln gekrabbelt. Ja.
Wie lange warst du denn dort?
Das war also ein Jahr in Kalifornien und
Ja.
dann war ich noch ein Jahr in der Karibik.
Das ist
Dann,
schrecklich.
ja, ich sag's dir.
Was war prägender? War Kalifornien prägender oder die Karibik?
Boah, das sind zwei völlig unterschiedliche Hausnummern. Also
Ja.
in Kalifornien war das ja dieser, sag ich mal, High-End Top-Shelf Betrieb, wo wir auf allerhöchstem Niveau eine riesen Kuvertzahl serviert haben am Abend.
Ja.
Und in der Karibik war das ja ein privater Haushalt. So, das waren völlig unterschiedlich zu werten. Also die, ich würde sagen, das waren schon Stationen, die für mich beide prägend waren. Vom Lernfaktor her, wo ich am meisten mitgenommen habe, war definitiv Kalifornien. Also das war, die legen da schon sehr, sehr viel Wert auf Weiterbildung von ihrem Kollegium.
Aber auch so die Taktung, die Professionalität, die Abfolge, dass es eben Runner gibt auf der einen Seite, dass es Server gibt auf der anderen Seite, die Hierarchien, die fand ich damals zumindest richtig krass gelebt werden. Auch, dass man ganz klar merkt, das war für mich sehr prägend, dass man mit einmal der Ausländer ist.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Ja.
Man ist halt nicht der einen Ton angibt, ne?
Und man ist zwar Europäer, dadurch hat man nochmal ein anderes Standing, als wäre man Mexikaner oder als wäre man Puerto Ricaner oder was auch immer.
Ja.
Man hat genießt dadurch eine andere Anerkennung, aber trotzdem ist man in der Hierarchie ziemlich weit unten und muss sich das auch langsam erst erarbeiten.
Genau, das war auf jeden Fall auch ein sehr, ja, schweißtreibende Angelegenheit, sich dort ein Standing zu verschaffen. Also klar, es waren, sage ich mal, in Betrieb, wo Europa schon als Vorbild galt. Aber das heißt nie automatisch, dass man da an den Himmel gehoben wird. Was ich auch nie verlangen würde oder nie wollen würde, ne, dass man jetzt sagt, automatisch nur, weil wir jetzt eine Lehre in Deutschland oder im europäischen Raum hatten, dass man jetzt automatisch der Überflieger ist. Genau, dann musste man sich schon Sachen erkämpfen, ja. Obwohl das war teilweise auch mit Blut, Schweiß und Tränen
Fand ich auch.
verbunden.
Also Ellenbogen wird dort komplett neu definiert. Also hatte ich
100
zumindest die Erfahrung
Prozent.
gemacht, ja.
Ja, wo war das dann bei dir? Also
Ich war
wie?
in Oakhurst, das war am Southgate vom Yosemite Nationalpark. Das war ein kleines
Okay.
Relais-Chateau-Haus.
Ja,
Aber
siehst
ich
du,
war,
Relais und Chateau verbindet uns, ja.
naja, ich war 98 bis 2000 da. Also
Ah,
von dem her,
ja.
also schon wirklich lange her.
Ja.
Und damals noch in der Blüte, da war noch alles am Aufblühen. Also egal, ob es Napa war, was damals noch nicht so prestigeträchtig war, oder die einzelnen
Ja.
Weinbaugebiete in der Central Coast,
Ja, nicht so
und viele
anerkannt.
Dinge waren noch nicht so etabliert. Auch die ganzen Bewertungen und so weiter, das war noch alles noch nicht ganz so weit, wie es jetzt ist, noch nicht so überprofessionalisiert. Und wir hatten damals eine ganz interessante Weinkarte, ich glaube mit 1500 Positionen, zwar Österreich, Kalifornien hauptsächlich, ein bisschen
Ja.
Frankreich. Es war eine österreichische Chefin, die wir hatten aus Wien. Und dadurch fiel es mir relativ einfach, auch mit meinem stark deutschen Akzent dort zu reden. Also das war ein Geschenk in dem Sinne, so kam ich da mehr oder weniger hin. Und ja, eigentlich wollte ich auch mehr, also dort bleiben. Ich fand das sehr, sehr interessant und fand es auch interessant, welche Möglichkeiten man dort hatte. Aber ich hatte ein gutes Angebot aus Deutschland bekommen, deswegen bin ich dann wieder zurückgegangen.
Ja, gut, also das Finanzielle macht natürlich sehr viel Sinn in Kalifornien. Das war natürlich damals auch ja, war halt genial.
Was hast du
Aber,
verdient?
also wir haben, also ein Paycheck gab es immer alle 2 Wochen und das waren ungefähr 5.000 bis 6.000 Dollar alle 2 Wochen.
Wir haben damals, also da sieht man auch so ein bisschen, wie es sich verändert. Wir hatten 25 Jahre zuvor, so mehr oder weniger, 20 Jahre zuvor, $1.000 als
Ja.
Salary im Monat und haben dann aber noch $2.000 Tipp bekommen,
Genau, also
haben
da war es
aber
bei
auch.
mir schon das Tipp mit eingerechnet, weil wir haben das mit dem
Okay.
Paycheck immer überwiesen bekommen.
Ah, okay, nee, wir haben das so auf die Hand bekommen. Wurde damals auch, ich weiß gar nicht, ob das offiziell oder inoffiziell war, wir haben es nicht versteuert.
Ne, also als sage ich mal Ausländer
Ja.
haben wir das, also man muss dann, also man muss es nicht, man sollte es machen, wenn man dann die USA wieder verlässt, eine Steuererklärung machen und dann kriegt man die Steuern, die kriegst du dann zurück
Ja,
quasi.
damals war bei uns noch alles günstiger. Wir hatten so ein 3-Etagen-Einfamilienhaus mit 8 Zimmern und 3 Bädern für $800. Also wir konnten da ganz gut leben, so
Das
dann
ist
als
ja,
Roommate
okay,
dort
das ist ja eine
drin.
Traumwelt,
Naja, es war wirklich schön. Also wir konnten wirklich auch sehr, sehr gut leben. Also da,
ja.
das hat sich ja alles sehr verändert. Also wenn man jetzt teilweise hört, dass halt selbst ein Kellner irgendwie zwischen 50 und $100.000 verdient, aber natürlich eben auch die gesamten Grundkosten so enorm sind.
Ja, das ist Wahnsinn. Also ich habe damals in einem Zimmer, also wir hatten ein Haus auch gemietet in San Francisco und ich hatte in diesem Haus ein Zimmer. Das war, ich würde sagen, was wird denn das gehabt haben? 12 Quadratmeter und das waren halt 1.300 Dollar Miete.
Was für San Francisco aber noch geht.
Das geht. Also ich habe auch am Stadtrand gelebt. Also habe ich, wenn ja. ich die, wenn ich den Stein Richtung Westen geworfen habe, dann ist er im Pazifik gelandet. Und wenn ich den Richtung Süden geworfen habe, dann ist der quasi aus San Francisco rausgeflogen. Also ich war wirklich weit draußen.
Mein Mitleid hält sich in Grenzen, aber ist okay.
Ja, ja. Es ging. Es war eine schöne WG mit Köchen und auch Sommeliers und das war eine gute Zeit auf jeden Fall.
Sollte man auf alle Fälle machen. Also wenn ich irgendeinen Tipp für junge Kollegen habe, ist es mindestens ein Jahr entweder irgendwie in Südafrika, in Kalifornien,
unbedingt.
In Australien oder in Asien irgendwo. Also das mitnehmen, es prägt so ungemein. Und wenn ich hatte ja auch einige Stationen, habe im Prinzip vieles im Weinbereich durchgespielt, aber für mich das Prägendste waren immer die Auslandserfahrungen. Egal, jetzt in Frankreich
immer.
In Kanada oder in Kalifornien. Und es wäre schade, wenn man es nicht macht. Nicht nur von der sprachlichen Prägung, auch vom Mindset. Man kommt zurück, man ist viel, viel offengeistiger, viel flexibler in allem.
Gebe ich dir 100% recht, genau.
Ja. Dass man eben auch mit einmal einen neuen Führerschein machen muss, wenn man das denn machen möchte und so weiter. Also all diese Sachen, mit denen auch Leute, die nach Deutschland kommen, konfrontiert werden. Also daher Riesenempfehlung, unbedingt ein Jahr Ausland. Aber wie kommt man jetzt aus Kalifornien im privaten Haushalt?
Das war ein Riesenzufall tatsächlich. Also ich bin Gott froh, dass das passiert ist, so wie es war. Ich habe Freunde in der Karibik, die dort leben, und die habe ich besucht und hatte mir quasi ein One-Way-Ticket gebucht. Also ich wollte quasi, bevor ich nach Hause fliege aus den USA, noch kurz in die Karibik zu meinen Freunden. Und hatte mir aber erstmal ein One-Way-Ticket gebucht und habe gesagt, okay, ich bleibe jetzt erstmal 2 Wochen hier. Und dann war das der klassische Fall, ich kenne jemanden, der jemanden kennt und der brauchte jemanden für einen Service und ich wusste gar nicht, um was es da geht, ob ich mich bei ihm mal vorstellen könnte. Genau, und da bin ich dahin, auf einmal stand ich da auf diesem riesen Anwesen und der Property Manager damals hat dann, also erstmal sollte ich nur für 2 Wochen aushelfen und der hat dann gesagt, nee Max, du bleibst jetzt da und wir machen das gemeinsam weiter und dann ging das los. Das war ein absoluter Zufall, also ich habe mich da weder beworben noch aktiv drauf hingearbeitet, das war einfach ein Zufall.
Und das ging so einfach ohne Visum und ohne alles oder durftest du in der Öffentlichkeit nicht auftreten?
Also in der Karibik passieren viele Dinge, die wahrscheinlich woanders nicht ganz so erklärbar sind. Es war so, dass ich auf dem amerikanischen Hoheitsgebiet gewohnt habe bei meinen Freunden und da war ich mit einem Tourismusvisum. Und gearbeitet habe ich im britischen Hoheitsgebiet und da hatte ich eine Aufenthaltsgenehmigung und habe dann meinen Lohn auch größtenteils in bar bekommen. Ja, das, genau. So, um das
zum Glück.
Ich glaube, da wissen alle, was gemeint ist.
Da wissen alle, was gemeint ist, ja.
Genau, das war eine sehr gute Zeit. Und dann ging es halt weiter zur Festanstellung, also wo man das dann quasi alles offiziell machen wollte und dann kam halt die Covid-Situation, genau.
Okay.
Ja.
Und da wurdest du des Landes verwiesen oder warum war das dann für dich so ein prägender Moment oder warum?
Genau, man hat dann eine Nachricht bekommen quasi, dass man, also wurde ja alles geschlossen und das sind ja relativ kleine Gemeinden, also da hat es ja auch nicht so viele Leute, es war eine kleine Insel, da hat es 3000 Einwohner gehabt. Und dann musste man, oder es hieß halt, es schließt alles und wenn du quasi noch irgendwie runter willst, dann mach's bitte jetzt. Und es war dann so eine Übernachtaktion. Also bin dann mit so einem kleinen 6-Sitzer-Flugzeug nach Puerto Rico geflogen, genau. Und von dort aus quasi über Nacht nach Frankfurt.
Wie irre ist das denn, oder?
Ja, das war wow. So, das hat sich so in 48 Stunden hat sich das entschieden und dann ging's los.
Hast du da eine Sekunde nachgedacht oder war das einfach jetzt erstmal machen, funktionieren,
nach Hause? Genau, jetzt müssen wir erstmal nach Hause. Hab dann natürlich auch viele Sachen dort gelassen, weil ich natürlich der Meinung war, dass in 3-4 Monaten bin ich wieder hier.
Ja.
Genau, und das war dann, man hat dann erstmal funktioniert. Genau, mit einem Haufen Bargeld in der Tasche nach Deutschland eingereist, ja.
Ja. Da konntest du hier nicht ausgeben, war ja auch alles zu. Also von dem.
War alles, ja. Ich hatte auch keine Zeit, das Geld auszugeben. Ich war 24/7 da beschäftigt. Genau. Das war schon ein bisschen ein kleiner Krimi, wo es dann zurück nach Deutschland ging, aber es musste ja sein. Ich wäre sonst nicht mehr weggekommen dort. Und hätte auch keine Arbeit gehabt. Das bedeutet, man hätte mir dann, also ja, arbeitslos, ohne Aufenthaltsgenehmigung, das wäre der Krimi geworden.
Ja, sehr
Ja.
vernünftig. Also, da war es wahrscheinlich das Vernünftigste, was du gemacht hast. Also, da warst du auf einer Insel und wolltest auch in Deutschland so ein bisschen Karibik-Feeling, du wolltest eine Insel erleben und bist nach Sylt gegangen.
Ja, mehr oder weniger. Das war auch, das hat tatsächlich mit der Jana Schellenberg zu tun, weil die ist ja sehr gut befreundet mit dem Johannes King.
Ja.
Und die zwei hatten telefoniert und der Johannes King hatte gesagt, ja, hier brauchen wir ein bisschen Hilfe auf der Insel, ob sie nicht jemand hätte oder wüsste. Und Shelly wusste natürlich, dass ich gerade ein bisschen stecken geblieben bin, ne? Weil wir haben ja keine Anstellung gefunden zu
Was auch so ein
diesem.
Gastrophänomen ist, also dass man wirklich viel über Telefonieren und über Netzwerken und über Machen und Tun. Also ich habe auch öfters, dass irgendwelche Leute anrufen, fragen, hast du nicht jemand, kennst du nicht jemand? Und da geht es dabei nicht nur um die Runner-Jobs, sondern teilweise wirklich auch sehr hochdekorierte Sachen, wo man
Absolut, ja. Also das Netzwerk ist schon
Empfehlungen
wichtig.
ausspricht, vermittelt und eigentlich selten eine Bewerbung schreibt, sondern wenn man eine gewisse Verbindung hat, eigentlich von einer Anstellung zur nächsten rutscht.
Genau, also wenn man das, ja, okay, du wirst das natürlich am eigenen Leib gemerkt haben, dass das natürlich irgendwann hört man auf, Bewerbungen zu schreiben. Und entweder kennt man dann schon gewisse Kreise, was ja auch Freundeskreise sein können, Kollegenkreise, oder man wird dann empfohlen, wenn man zum Beispiel merkt, ja, okay, ich habe jetzt hier einen Kollegen im Team, der muss langsam mal los. Ne? Man kennt das, dass man da so ein bisschen betriebsblind wird oder man merkt den Kollegen an, dass sie ein bisschen müde werden. Da sagt man, hier, komm, Kollege, wie sieht's denn aus? Geht er mal dahin, ich kenne jemanden dort, ein Kumpel von mir hat gerade sein Restaurant dort und da aufgemacht, der braucht Unterstützung und dann so kommt dann die Verbindung zustande. Und so war das halt bei Johannes King und mir damals. Wir hatten dann kurz telefoniert, er hat dann gefragt, wann ich da sein könnte. Und da habe ich gesagt, na, also ich kann mich jetzt auf den Zug setzen. Genau. Und
Ich
dann
bin
bin ich
gerade
da
von
hoch.
aus der Karibik geflüchtet und das ging in 48 Stunden nach Sylt schaffe ich schneller, also da.
Ja. Ne, ich glaube, es war noch ein halbes Jahr in Dresden, dann
Ja.
ist mir die Decke auf den Kopf gefallen. Also es war ja wirklich eine katastrophale, ja, das war ja völlig langweilig. Also man konnte ja wirklich nichts machen. Genau, und Sylt war da ja auch ein bisschen Pilotprojekt, was das Ganze anging. Genau, und dann hatte ich damals auch gesagt, hier, jetzt bleiben wir alle mal ganz ruhig. Ich bin bloß 1, 2 Monate da, weil ich gehe ja eh zurück in die Karibik. Ja, und da sind dann fast 3 Jahre draus geworden.
Also hat
Ja.
ja alles funktioniert
Super,
von
also.
deinen Plänen.
Genau.
Und wenn du aber dann dort 3 Jahre bleibst, was war der Grund dann dafür, dass du 3 Jahre geblieben bist? War es jemand wie Bärbel zum Beispiel, die dich ja, glaube ich, auch sehr geprägt hat oder ihr habt ja sehr stark interagiert? War es
Ja.
das Haus selber? War es die Insel? War es die Weinauswahl? Waren es die Gäste? Was hält einen dann in deinem jungen Alter, der die große weite Welt gesehen hat, eigentlich andere Pläne hat, auf so einer 20 mal 30 Quadratmeter
Ja, das
Insel?
habe ich mich auch ganz oft gefragt. Das habe ich mich auch ganz oft gefragt, weil ich persönlich gar
Wenn du
nicht
zwischendurch mal
so.
nüchtern warst.
Ja, gut. Also das ist natürlich, dass der Ruf ist auf jeden Fall bestätigt, dass auf Sylt das ein oder andere Tröpfchen fließt nach Feierabend, das ist ganz klar. Ja, was hat mich schon gehalten? Also grundlegend habe ich dann, also für mich war es ein Zwischenschritt, um quasi wieder, sage ich mal, meinen alten Sachen nachzugehen. Und es dann irgendwann sich rauskristallisiert hat, dass wir das jetzt doch nie alles in 2, 3 Monaten hinter uns gebracht haben, sondern dass das eine längere Situation wird. Und dann habe ich dort natürlich auch schnell Anschluss gefunden, Freunde gefunden. Und der Johannes King war da auch sehr, sehr unterstützend in dieser ganzen Covid-Zeit. Der hat sich ja wirklich hervorragend um seine Angestellten gekümmert. Und das war dann für mich klar, da habe ich gemerkt, okay, ich fühle mich ja wohl, ich kann sehr, sehr viel lernen. Also unter der Bärbel natürlich, das ist ja also mehr als ein wandelndes Lexikon, der Johannes selber, der mit seinem Charme einfach also das Stichwort Portwein, das muss einfach fallen im Zusammenhang mit Johannes King. Das ist, also spätestens, wenn du da bist, bist du ja danach schwerst abhängig von solchen Sachen. Und genau, das passiert einfach mit dir, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Und dann habe ich auch, sag ich mal, ein bisschen eine alternativere Szene gefunden, also nicht nur das Schnöselige auf der Insel, was jetzt nie so meine Welt ist, sondern habe da gemerkt, dass es da halt auch ein bisschen, sag ich mal, eine alternativere, individuellere Szene gibt, mit denen ich mich dann häufiger getroffen habe. Ja, gut, dann macht man da eine WG auf, dann ja, ist man dann. Bleibt man einfach so ein bisschen.
Ja, ich weiß. Es scheint zum Verzweifeln. Schlechte Nachrichten, wo man hinschaut. Und doch, am südlichen Gardasee steht ein kleiner Betrieb, der einfach nur Wein macht. Als wäre es die vernünftigste Antwort auf den ganzen Wahnsinn. Hacienda Agricola Calvacchina. Oder besser, der La Lac Lugana. Es ist einer dieser Weine, die so wunderbar selbstverständlich sind. Wie ein alter Bekannter, der dir ohne großen Worte auf die Schulter fasst und sagt: Trink mich, du Narr. Das Leben ist kurz genug. Und die Piona-Familie macht das schon seit dem frühen 20. Jahrhundert, also nicht erst seitdem Lugana hip wurde. Luciano Piona, der Großvater, hatte in den 1900er Jahren erste Reben gekauft, hatte 1948 die Kellerei zusammen mit einer Brennerei für Tresser gebaut, die übrigens bis 1967 produzierte, und war ein richtig außergewöhnlicher Mann. Hatte eine Lederfabrik, eine Opernleidenschaft und den Hang zum Segeln, der ihn über den Atlantik trieb. Also typischer Norditaliener. Hart im Leben, weich im Herzen, wenn's ums Land geht. Und Cavalcina ist in Norditalien legendär. Sie waren es, die 1962 als erster Custosa auf die Flasche schrieben und den Wein nach Rom und Mailand karten. Und das nicht als PR-Gag, sondern weil sie wussten, dass dieses Gebiet zwischen Verona und dem Gardasee etwas Eigenes hat. Heute führt Franco und sein Neffe Francesco dieses Unternehmen zusammen mit Giulia. Vier Generationen, die nicht mit Trends surfen, sondern mit dem Boden sprechen. Und dann kam Lalac. Ein kleiner eigener Ableger, von dem ich dir erzählen möchte, direkt am Lago del Frassino, im Herzen der Lugana-Zone. Die Lugana-DOC selbst ist ein seltsames Konstrukt. Sie schlingelt sich über die Grenzen zwischen Venetien und der Lombardei, offiziell seit 1967, einem der ersten in der Region. Der Boden? Moränisch, lehmig, mit Kies und Kalk, der die Reben zwingt, tief zu wurzeln. Das Klima ist hier ganz speziell, weil der See ist ein riesiges Thermostat, der tagsüber kühlt und nachts Wärme abgibt. Also kein Terroir-Theater, einfach präzise Bedingungen für eine Traube, die früher Trebbiano di Lugana hieß und eigentlich Trubiana ist. Genetisch nah am Verdicchio. Aber stur, eigen, wie ein Verwandter, der den Familiennamen ablehnt, um sein Ding durchzuziehen. Der Lalac 2025 ist Trubiana pur, 100%. Handgelesen in kleinen 20-Kilo-Kisten. Die werden abgebärt, werden sanft gepresst, natürlich sedimentiert und dann kommt die Fermentation bei 16 Grad für 10 bis 15 Tage. Anschließend Hefelager bis zur Abfüllung. Kein Holzgequatsche, kein Schnickschnack. Und das Ergebnis ist ein heller Wein mit strohgelben grünen Reflexen, als hätte der See selbst ein bisschen Farbe abgegeben. Die Nase faszinierend, eine ganz leichte Zitrone, Grapefruit, ein Hauch von Mandarine aus China, wie Franco es selbst mal beschrieb. Dazu mediterrane Kräuter, also sprich wilder Thymian, Rosmarin, ein Hauch von würzigem Kurkuma, ein wenig Curry im Hintergrund, der einem fast zum Lachen bringt, weil es so unerwartet asiatisch in einem italienischen Weißwein weht. Und dann am Gaumen, da wird's ernst. Aber auf eine gute Art, mittlerer Körper, saftige Säure, die nicht beißt, sondern tanzt. Und du schmeckst den Pfirsich, du schmeckst den gelben Apfel. Du hast diese ganz zarte, unkomplizierte Mineralität, die an einen Kiesboden erinnert, ohne je steinig oder kalt zu wirken. Der Abgang. Lang, salzig, frisch. Wie ein Spaziergang am Seeufer nach dem Regen. Und du kannst wunderbar ältere Jahrgänge probieren. 2017, 18, 22. Nach der 25 erscheint noch eine Spur reiner, fokussierter. Vielleicht lag's am Wetter. Kühle Nächte. Stabile Reife. Keine Hitzespitzen, die Trauben stressen. Kleine Produktion, wie immer bei Lalac. Das ist kein Massenwein, das ist ein Flüstern aus dem Veneto. Und was dich an diesem Wein packen wird, ist die Abwesenheit von Bullshit. Denn tief drin ist der Lalac eine Hommage an die Einfachheit. Die Trubiana-Rebe ist keine Diva wie mancher Chardonnay-Klon. Sie gibt, was der Boden und das Jahr hergeben. Und in einem guten Jahr wie 2025 wird sie kristallin, fast durchsichtig in ihrer Ausdruckskraft. Kein Überextrakt, keine falsche Opulenz. Stattdessen diese Balance. Dieser Tiefgang, der dich lange beschäftigt. Und die Pionas haben nie den Fehler gemacht, alles zu skalieren. Calvacchina produziert Bianco di Costuza, Bardolino und Chiaretto. Solide, ehrliche Weine, die ihren Job machen. Aber Lack ist ihr Juwel am See. Klein, fokussiert, fast intim. Und wenn du eine Flasche von diesem Wein öffnest, fühlst du dich eingeladen, eingeweiht, angekommen. Am Gardasee, bei Pionos. Ja, in einer Zeit, in der alles schlecht geredet wird, in der Lugana schlecht geredet wird, ist das ein Lichtblick. Vielen Dank für dieses unglaubliche und vor allem natürliche Tobiana-Erlebnis der Familie Piona, also der Hacienda Agricola Calvacchina und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz. Und warum dann der Cut? Also warum hast du dann irgendwann gesagt, nach 3 Jahren musst du hier weg? Oder war es eine tolle Anstellung, die dich erreicht hat?
Genau, das war Zweiteres. Also in meinem Kopf war immer schon der Gedanke, wenn es weiter, also sobald ich was finde, werde ich weitergehen. Also nicht negativ über den Söringhof gesprochen, aber es ist mehr die Insel, wo ich mich persönlich nicht wirklich heimisch oder ich könnte mir nie vorstellen, da wirklich festzuleben. Das wäre
überhaupt. Du warst ja auch noch jung. Du warst ja jung, du möchtest auch noch was sehen und ja, so, daher ist das, glaube ich, auch
so. Genau, und dann kam das relativ, ja, das war spontan und wie das halt immer so ist, ne? Dann klingelt das Telefon und dann hat man mir diesen Job angeboten. Und während der Zeit wurde das Söringhof Ekrad renoviert, also wir waren Ekrad alle zu Hause für 2 Monate. Und dann habe ich das auch so als das war dann ein gesunder Cut einfach. Das war
2023 und Schlosshotel Friedrichsruhe.
Genau, und da ging es ab in den Süden, Vollgas. Ja, das kam mir sehr gelegen, ja, runter von der Insel.
Krasser Weg. Und da jetzt 3 Jahre Friedrichsruhe, also 3 Jahre.
3 Jahre, genau, ja. 3 Jahre Friedrichsruhe. Also laut meinem Stundenkonto waren es 6 Jahre, aber ja, es waren...
ja, lass ich mal so stehen, da weiß ich jetzt nicht, wie ich das relativieren soll, aber es ist jetzt erstmal ein kleiner Cut drin und du suchst neu. Genau. Und das ist ja jetzt eine ganz spannende Phase, also deswegen habe ich, also abgesehen davon, dass du natürlich einen wahnsinnig interessanten Lebensweg jetzt auch in den jungen Jahren beziehungsweise auch mit den Intensitäten hast und von meiner Seite, ich habe oft was von dir gehört, egal ob von Bärbel oder von Jana. Und jeder war begeistert, also du warst auch immer voll drin und hast damit eben auch richtig einen richtig tollen Job hingelegt. Aber du möchtest ja jetzt das irgendwie komplettieren und möchtest es weiterführen. Was wäre für dich jetzt so gedanklich der nächste Step, nachdem du jetzt so Sommelier schon warst? Eine eigene Weinkarte hattest, dir einen Namen aufgebaut hast. Was muss der nächste laden können? Was muss so als nächster Karrierestep kommen? Oder brauchst gar kein mehr sein, sondern jetzt eher was Gesetztes, was Ruhiges? Sind die Arbeitsbedingungen für dich dabei wichtig? Muss es ein mega Gehalt sein oder soll es eine Region sein? Oder hast du eine Vorstellung von dem, was du jetzt hier gerne hättest? Weil das ist ja eine Phase, die hat man ja ganz selten, dass man sich das mehr oder weniger aussuchen kann.
Fachleute. Absolut, also das genieße ich auch gerade, dieses, ich muss jetzt hier überhaupt nichts machen, ne? Auch wenn dann von außen die Einflüsse kommen, so nach dem Motto, ja, okay, was passiert denn jetzt mit dir als nächstes? Und ich einfach mal keine Antwort darauf habe. Das ist tatsächlich für mich ein mental ein guter Zustand.
Kein Druck. Du bist
entspannt. Kein Druck.
Schön. Völlig. Oh wow, völlig toll, super.
Ja, das war mir auch wichtig, dass das so passiert. Also grundlegend bin ich schon ein Mensch, der gerne arbeitet. Mich stört es auch nicht lange und viel zu arbeiten. Wenn ich jetzt einen Job angeboten bekommen würde oder mir selber suchen würde, was jetzt eine Aufgabe wäre, die, sag ich mal, viel Zeit braucht. Jetzt mal zum Beispiel ein F&B-Management oder ein Sommelier-Job in einem größeren Haus, dann wäre ich jetzt nicht abgeneigt. Auf der anderen Seite bin ich manchmal schon auch der Meinung, denke mir, okay, jetzt hast du das fast 20-jährige Vollgas gemacht, jetzt würde es vielleicht auch eine schöne Weinkarte in einem Bistro an der Ecke machen, ne? Hauptsache, die Konditionen stimmen. Und da kommt für mich mittlerweile, was sehr, sehr wichtig ist, ist, wo ich wohne, wie ich nach Hause komme, ne? Also zum Beispiel Wolfsburg war für mich immer ganz, ganz schlimm, als Dresdner in Wolfsburg zu wohnen. Das ist einfach für mich eine ganz kalte und emotionslose Stadt. Und mir ist es halt wichtig, also jetzt hier in der Hohenlohe ist es halt so, dass es halt einfach wunderschön ist. Selbst wenn ich nur zum Einkaufen fahre, fährt man hier halt durch die Allee lang und man hat dann die Wiesen mit den Obstbäumen und etc. Das ist halt schon so ein bisschen, ja, das ist halt einfach schön. Und das ist mir halt wichtig. Das, klar, muss das Finanzielle stimmen. Das ist, also wir arbeiten ja jetzt nicht für, dass wir dann auf dem Lebenslauf stehen haben, ja, der Max hat sich jetzt ja 5 Jahre für uns einen Buckel krumm gemacht. Also da muss ja schon ein bisschen Geld bei rumkommen. Das ist ja ganz klar.
Und der Priorisierung, was wäre für dich am wichtigsten? Das Umfeld, die Arbeitszeit, Renommee, wie du sagst, ist gar nicht mehr so wichtig. Oder das Gehalt? Also hast du für dich selber da so ein Gefühl, wo du sagst, das wäre für mich so der Punkt, wo ich sage, jo, dann würde ich ja sagen, ich kriege meine Unterschrift.
Also ich würde, glaube ich, eher sage ich mal, in Anführungsstrichen niedrigeres Gehalt in eine schöne Region gehen, als für ein Top-Gehalt in eine Stadt oder in eine Gegend, wo ich mich einfach per se nicht wohlfühlen werde, was ich vorhinein schon weiß.
Sagen viele auch witzigerweise, also dass Geld in der Tat der geringste Motivator ist, also für ganz viele, oder der kurzfristigste Motivator, und dass das Umfeld einfach in dem Sinne stimmen muss. Es ist natürlich, also ich glaube, das sollte vorausgesetzt werden, dass man sich dessen bewusst ist, dass man halt auch viele Jahre zu einem geringeren Gehalt gearbeitet hat und das jetzt einfach sich irgendwann relativieren muss, dass man auch selber ganz viel, gut, Wein trinken kann auch schön sein, aber es ist auch Learning und man bezahlt viele Flaschen. Und das kostet definitiv natürlich auch viel Geld und das muss ich irgendwann auch rückspielen. Also von dem her sollte das Gehalt auch irgendwo passen, aber wir reden jetzt nicht über 500.000 Jahresgehalt.
Na gut, das wäre natürlich schön.
Dafür würdest du auch wieder in Wolfsburg wohnen, oder?
Dafür würde ich auch nach Wolfsburg gehen, ja. Ja, dann könnte ich mir halt auch ein Häuschen außerhalb von Wolfsburg kaufen. Das ist halt dann auch wieder, ne? Das würde dann halt wieder funktionieren. Also ich denke schon, dass man mich mit Geld locken kann. Ich glaube, da hat jeder so eine, sage ich mal, Schmerzgrenze oder eine Käuflichkeit. Mhm. Wenn jetzt natürlich da jemand mit astronomischen Gehältern um sich wirft, nur weil er eine bestimmte Person anstellen möchte, dann ist das fein, dann ist das in Ordnung. Ne, das gibt ihm ja auch ein.
Passiert ja auch, ist ja nicht unbedingt befremdlich, also gelegentlich ist sowas in der Art ja auch. Aber wenn du, vielleicht, also kann man das jetzt so aufbauen, um einfach auch dein Inneres so ein bisschen herauszuarbeiten, das finde ich ganz spannend. Wenn dein Traumladen jetzt wäre, was müsstest du dir haben? Welche Weinkartengröße würdest du dir wünschen? Was ist für dich eine ideale Weinkarte? Ist es 100 Positionen, ist es 10.000?
Also ich bin ein großer Freund der Vielfalt, gerade auch was, wenn man jetzt, sag ich mal, ein bestimmtes Weingut hat, finde ich, sollte man da das auch ein bisschen, sollte man das Spektrum des Weingutes auch präsentieren. Wenn ich mir da jetzt natürlich einen Wein rauspicke und dann ein Gast das erste Mal dieses Weingut kennt und ich nur diesen Wein habe und der Gast sagt, das ist gar nicht mein Fall, ist ja bei dem Gast automatisch der Gedanke impliziert, dieses Weingut mag ich nicht, weil es natürlich nur den Wein, weil man nur diesen Wein präsentiert hat. Deswegen bin ich immer ein großer Freund der Vielfalt. Also lieber ein paar mehr Positionen. Ne? Das wäre, also doch schon lieber eine größere, breit gefächerte Weinkarte. Das ist schon, ja.
Wie viele Positionen? Womit würdest du gerne arbeiten?
Das ist eine gute Frage. Also,
Dankeschön.
Das ist immer natürlich die Frage, ob man jetzt in einer Anstellung sich befindet, wo ein finanzieller Background da ist oder ob man das
ist selber egal, macht. Ist egal, es ist ein Wunschkonzert. Du darfst
dieses Wunschkonzert wären, sagen wir mal, 1500 Positionen. Das ist ja Wunschvorstellung. Das ist natürlich was absolut, also es ist nie astronomisch. Wir beide kennen die großen Weinkarten dieser Welt, aber das, ich denke, dann ist das schon, ist man schon ganz gut abgedeckt. Und ich glaube, man
kommt das verteilt? Also wärst du eher neue Welt, alte Welt, wärst du natural, wärst du konventionell, würdest du 1500 Positionen Sachsen machen oder
1500 was Positionen Sachsen, das wäre natürlich der absolute Wahnsinn.
Einmal das Gebiet wieder kaufen, bitte.
Ja, ich glaube, dann, ja, das wäre der Wahnsinn. Also ich glaube schon, dass ich eine relativ konservative Weinkarte hätte oder jetzt auch in der Friedrichsruhe hatte. Das ist schon, also ich glaube, ich bin auch ein konservativer Trinker. Also ich bin jetzt nicht unbedingt so der übelst im Funky-Bereich unterwegs. Also ich habe zum Glück Freunde und Kollegen, die das mögen. Also da trinke ich auch mit und das ist auch ein Genussmoment für mich und das ist auch interessant. Aber ich, für mich selber, ich bin eher der konservative, klassische Trinker. Also die, ja. Und ich glaube, es würde sich auf, das ist schwer zu sagen. Also wenn es natürlich, wenn es jetzt wirklich das absolute Wunschkonzert ist,
ja,
wäre das, glaube ich, schon, denke ich, 50-50 aufgeteilt in Europa und neue Welt, denke ich schon. Also
ist neue Welt oder Übersee für dich nur Kalifornien oder auch Australien und Südafrika und
alles genau,
Australien, Usbekistan und
wer weiß. Ja gut, was. Das habe ich noch nie so im Glas gehabt, aber da bin ich auf jeden Fall sehr sehr offen, das zu entdecken und zu probieren. Nee, also neue Welt bin ich schon sehr offen. Da müssen wir natürlich immer ein bisschen drauf achten, weil natürlich der Fußabdruck, was jetzt immer größere Rolle spielt, schon immer eine große Rolle gespielt hat. Und jetzt natürlich auch die, sage ich mal, Deutschen oder Europäer bewusster trinken, was die Herkunft angeht. Ne? Also wir haben ja natürlich viele Qualitäten oder fast, wir können ja fast alles in Europa produzieren. Und deswegen ist halt immer die Frage, warum muss es denn um die halbe Welt geflogen werden?
Ist das aber nicht ein Hinkfuß irgendwo, denn zum Beispiel, keine Ahnung, eine Flasche, die aus Marbella in Südspanien kommt und mit dem LKW quer durch Spanien, quer durch Frankreich nach Hamburg gefahren wird oder nach Berlin, hat die wirklich einen so geringeren Fußabdruck als irgendwas, was mit einem Containerschiff irgendwie aus Kalifornien kommt, dann zwar auch von Hamburg nach Berlin kommt, aber
ja, sobald die Flasche...
Also ich habe zumindest einige Rechenbeispiele gesehen, wo Überseeweine sogar eine bessere CO2-Bilanz haben als eine weitaus bessere sogar. Und das ist natürlich immer abhängig auch vom Flaschengewicht, bla 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 und so weiter.
Ja.
Das kann man auch runterbrechen. Also letztlich, ich glaube, keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Aber ich fand es teilweise glaubwürdig und fand das auch interessant, diesen Gedanken.
Ja, das
und ist dann, also,
die Frage. Ja, Entschuldigung.
Wo fängst du an, wo hörst du auf? Fährst du selber dann wirklich nur nach Burg im Spreewald in Urlaub oder fliegst du auch mal in die Karibik? Isst du wirklich auch Pfeffer oder nimmst du dann getrocknete Zitronen als Würzmittel, wie im Blauen Engel in Aue etc.? Also von dem her...
Das ist natürlich, das ist immer die Frage, wo man das dann alles runterbrechen kann. Und die Frage ist ja auch, wenn ich das klar kann, natürlich die Transportbilanz per se besser sein, wenn aber die Flasche vor Ort oder das Produkt vor Ort schon in Anführungsstrichen mit einer schlechten Bilanz hergestellt worden ist, dann macht es das nicht besser, nur weil es grün transportiert worden ist.
Aber findest du, dass du als Sommi da eine große Verantwortung hast? Sollten wir als Sommi das leben? Ist es unsere Aufgabe? Ist es unser Bewusstsein?
Also es wird grundlegend dann zu unserer Aufgabe und wir sind, denke ich, dann in der Verantwortung, wenn der Gast ein Interesse dahin äußert, wenn sich jetzt jemand ins Restaurant setzt und proaktiv sagt, ich möchte jetzt Burgund trinken oder ich möchte Südafrika trinken, dann ist es ja seine Wahl, ne? sein Gedankengut. Wenn er dann natürlich die Diskussion oder fragt, warum haben wir das, wie kommt das her, ist es denn, ja, wurde das denn irgendwie nachhaltig hergestellt und transportiert, dann sind wir schon in der Verantwortung, das uns da auch rechtfertigen, denke ich schon.
Wir geben ja eine gewisse Grundauswahl und sind da dann schon auch politisch mit dabei und sollten dann zumindest darüber Bescheid wissen, was wir tun, wenn wir es tun.
Auf jeden Fall. Also Bescheid wissen sollten wir auf jeden Fall. Das Politikum Wein ist halt immer die Frage, also man hat es jetzt hier in der streng konservativen Hohenlohe gemerkt, dass Weine aus dem amerikanischen Bereich einfach boykottiert werden aufgrund politischer Ereignisse.
Kürzlich oder generell? Also gerade jetzt aufgrund der aktuellen politischen Situation oder
genau, schon immer? Das wird einfach verweigert. So, auch wenn ich das eine Weinbegleitung hatte oder irgendwas, wurde einfach proaktiv gesagt, egal wie gut der Wein ist, wir möchten dieses Produkt nicht, weil es aus Region XY kommt. Und das ist dann, und also wir sind als Sommelier jetzt nicht für irgendwelche, also die Never Talk Politics, sag ich mal. Also im Restaurant hat es halt nichts zu suchen, aber wenn der Gast das natürlich nicht möchte, dann ist es so. Da brauchen wir da auch nie gut daherreden.
Aber du findest es interessant, um auf den Ursprung nochmal zurückzukommen, wenn man versucht, bewusst mit seinem Einkaufsverhalten einen ökologischen Gedanken, wenn man davon überzeugt ist, zu verfolgen, oder eben, dass man versucht, seine eigene Überzeugung mit seinem Einkaufsverhalten zu steuern und das eben bewusst macht. Also, dass man da seine ethischen Grundsätze verfolgt und nicht gedankenlos einfach sagt, okay, ich habe eine Flasche dort. Ich möchte nichts im Mund legen, verstehe es nicht falsch. Ich versuche nur, den Gedanken irgendwie aufzugreifen.
Nee, ich verstehe das schon. Also, ich finde schon, also es muss natürlich per se erstmal jeder für sich selber
entscheiden. Ohne Frage, aber es ist ja, wir entscheiden es
genau,
für uns.
Also, ich denke schon,
dass wir deine Meinung einfach.
Genau, ich denke schon, dass wir da schon einen Teil dazu beitragen, weil wir natürlich durch unser Kaufverhalten, also wir sind jetzt keine Endverbraucher, die in den Laden gehen und eine Flasche Übersee kaufen, sondern wenn man jetzt 50 Sommeliers in Deutschland hat, die ein Weingut in den USA entdeckt haben und jeder will, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, 120 Flaschen davon, dann macht es natürlich mehr Sinn, diese Palette zu verschicken. Das ist natürlich wesentlich grüner, als wenn jetzt da jeder sich da 3-4 Flaschen irgendwo per Post zuschicken lässt. Also da sind wir schon ein bisschen in der Verantwortung. Also ich finde es jetzt nie, ja, keine Ahnung, was heißt, ich will jetzt niemanden da irgendwie verurteilen, aber jetzt sich da eine Einzelflasche aus Australien kommen zu lassen, das ist jetzt, wäre für mich jetzt nie so cool, sag ich mal. Ja, also muss man schon gucken, dass man das irgendwie, dafür haben wir ja auch große Weinhändler und Importeure etc. Ist ja alles da.
Aber es ist ja letztlich auch ein Resultat aus Erkenntnissen und aus Erfahrungen, die du selber gemacht hast, und ein bewusster Umgang mit dann auch seiner Stimme, die man in dem Augenblick hat, wenn man selber Wein einkaufen darf.
Absolut, absolut.
Okay, die Weinkarte, vielleicht darauf zurück.
Ja, ja.
Halb Übersee, halb alte Welt und das Ganze sehr konservativ, also nichts Trübes mit einer Flüchtigen.
Das ist
plakativ gedacht hier, Entschuldigung.
Ja,
das wollte ich jetzt gar nicht so rausplautzen, sondern
das ist Also manchmal braucht man das ja, ne? Also gerade wenn man schwierige Partner hat aus der Küche, ne? Was auf den Teller kommt, wenn man da so
richtig schön formuliert.
Da braucht man manchmal halt auch einen, sag ich mal, in Anführungsstrichen, einen aggressiven Gegner im Glas. Aber für mich persönlich, ich bin schon eher ein bisschen klarer strukturiert, ja, also das ist, nee, also so sag ich mal, so trübes, sag ich mal, ein bisschen, sag ich mal, so die Stinker, ne, das würde ich sagen, sind so 2-4% meiner persönlichen Weinwelt.
Okay, aber ist ja auch so gut, wenn man es nicht grundsätzlich negiert, sondern zumindest in die Auswahl mit inkludiert und
absolut, 100%. Also man muss ja auch am Ball bleiben. Das ist ja auch Teil dessen.
Wenn du jetzt in dieses Konzept einsteigst, dieses imaginäre Konzept, wäre das denn eines, wo die Weinkarte brilliert oder wo du als Sommelier brillierst? Also findest du in einem Restaurant die Präsenz des Sommeliers am wichtigsten oder die Weinkarte mit der Auswahl, mit der Besonderheit, mit der Außergewöhnlichkeit, mit der Preisgestaltung etc.?
Also ich persönlich finde die Weinkarte sehr wichtig. Es ist schon die Weinkarte. Also klar muss man das natürlich als Sommelier oder als derjenige, der das dann managt, die ganze Angelegenheit, muss man das schon vertreten und erklären können, was passiert. Aber wenn wir den Spieß umdrehen mit einem ganz drastischen Beispiel und ich eine Weinkarte habe mit 10 Positionen, die ich beim Edeka an der Ecke kaufen kann, dann brauche ich den Sommelier auch nie. So, Punkt. Deswegen ist die Auswahl für mich sehr wichtig. Also ich mag das halt, wenn man wie so ein Potpourri hat. Das ist ja wie wenn man damals zur Großmutter gekommen hat und man hat eine Riesenschale Süßigkeiten gehabt, ne? Und man kann sich halt selber seine Sachen raussuchen. Das ist halt schon toll für den Gast. Und alles weitere, die sich dann dort halt, oder Leute, die, für die das vielleicht ein bisschen aussieht wie so ein Dschungel, wo sie sich durchschlagen müssen, da sind, kommen wir ja dann ins Spiel und können ja schon ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, ne? Ja, also die Sache ist auch, wenn's jetzt einfach irgendein F&B-Manager konzeptionell einfach alles einkauft, ohne dass es jemand verkaufen kann im Restaurant und das nicht erklären kann, ist es ja auch jetzt keine klasse Performance. Aber grundlegend würde ich von mir aus sagen, ist eine bunte, breite, große Auswahl ist schon was Feines.
Welche Gläser würdest du dir in diesem Laden wünschen? Also, was wäre ein Ideal?
Auf die Frage habe ich gewartet, Silvio.
Weil die besonders schwer ist, weil die besonders plakativ ist, weil die eigentlich völlig egal ist oder irrelevant oder.
Weil es auch einen persönlichen Bezug zu dir hat. Ich wurde da ein bisschen versaut, sage ich mal, in den Stationen, wo ich war, dass wir sehr, sehr gute und auch viele Gläser, also viele Weine, wie wir hatten oder verkauft haben in den verschiedenen Läden. So groß war auch die Glasauswahl dazu. Da gab es halt auch Restaurants, wo es halt wirklich definiert war, welcher Wein in welches Glas kommt und wir dann über ja, 10 Produzenten mit jeweils 10 Produkten im Regal stehen hatten, was natürlich ein Extrembeispiel ist. Und vor ganz vielen Jahren, ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, ich das erste Mal aus deiner Glaslinie getrunken und das war damals für mich ein besonderer Moment, weil das für mich als, sage ich mal, junger Weinenthusiast auch ein Umdenken gestartet hat oder ja, bei mir ist ein Umdenken passiert, dass dieses klassische, okay, per se kann ich erstmal alles ins Burgunderglas packen, wenn es hart auf hart kommt. Und die quasi die Emotion vom Wein ins Glas zu packen und nicht nur der auf dem Label steht jetzt Rebsorte ABC und das muss ein Glas ABC. Das Umdenken in Sachen Glas, das war damals für mich neu und ich habe mich damit belesen oder mich da ein bisschen reingefuchst und fand das ganz toll und fand das umso besser, dass ich dann in Läden gearbeitet habe, wo es wirklich eine große Auswahl gab an Gläsern. Deswegen bin ich auch da ähnlich wie bei der Weinkarte eher Vielfalt. Also ich habe lieber 20 mal 12 Gläser als einmal 140 komplett das gleiche rumstehen. So, also wir waren in Kopenhagen essen in einem Sterne-Restaurant und die haben nur ein Glas, egal was du bestellst, egal was. Es gibt nur ein Glas. Das ist deren Philosophie. Hat für uns an dem Abend super gepasst. Glaube ich aber, dass die auch sehr viel Diskussion am Abend haben, dass der Gast nach was anderem verlangt.
Letztlich ist es ja so, als wenn du nur ein Kleid hast. Und egal, ob du zum Joggen gehst oder in die Oper,
Ja.
du kannst halt nur das eine Kleid anziehen. Und das ist dann irgendwie immer ein Kompromiss in jede Richtung.
Genau, das sollte halt ein sehr sportliches Kleid sein. Ja,
Wir
nee,
bald über
ich.
Kleider reden, ne?
Ja, du, da kenne ich mich leider
Du
nicht
als
so gut
Experten,
aus,
super.
aber genau. Das Glas sollte auf jeden Fall auch, sollte man auch breit aufgestellt sein. Finde ich. Also, genau, also ich möchte jetzt auch nehmen, wenn was Junges, Frisches, Knackiges habe aus so einem riesen Burgunderglas oder aus so einem riesen Ballon trinken. Das ist auch nicht nach meinem Gusto, oder gerade wenn ich jetzt zum Beispiel für den erfrischenden Moment eine starke Kohlensäure verlange, oder aus Gastsicht, dann brauche ich eine kleinere Oberfläche.
War das für dich Selbsterkenntnis oder hast du es beigebracht bekommen?
Mit den
Das,
Gläsern?
ja, es gibt ja so ganz, ganz viel, auch physikalisches, ganz viel biochemisches, was man dort erklären kann. Und das ist manchmal relativ schwer für dich, sowas vermittelt zu bekommen. Und dann irgendwann gibt es einen Punkt, wo man halt die Gläser selber aussuchen muss, wenn man halt irgendwie Wein serviert und dann muss man die Gläser aussuchen. Aber ich finde, es wird oft vernachlässigt, diese Schulung, diese Art der Schulung, die Glasschulung zum Beispiel oder
Ja.
Temperaturschulung oder. Wie war das bei dir?
Das ist eine gute Frage. Also sag ich mal, die tatsächliche Stunde Null, wann ich angefangen habe, über Glas nachzudenken, das weiß ich jetzt nicht mehr so richtig. Also ich war früher relativ simpel gestrickt und habe dann schon, sag ich mal, auf zwei, drei Gläser zurückgegriffen. Und dann erst in höher dekorierten Restaurants gemerkt, dass es da wirklich so eine Idee dahinter gibt und dass da drüber diskutiert wird. War dann selber auch Teil von so Weinschulungen, wo es darum ging, ne, wie entwickelt, also warum das klar ist und wie entwickelt sich da. Es heißt ja nicht, also es heißt ja nicht per se, es kam gerade aus Sachsen kurz durch, es heißt ja nicht per se, dass das richtige Glas ist für den Wein, sondern es soll ja für dich den optimalen Genuss bringen. Also wenn ich jetzt meine Amarone aus einem Sektglas trinken will, dann ist das für mich persönlich das Richtige. Ob das jetzt optimal ist, sei dahingestellt. Das Glas muss natürlich den Wein so präsentieren, wie ich mir diesen Genuss von dem Wein vorstelle. Ja, und wenn ich das ein bisschen konzentrierter mag, dann wähle ich das Glas. Und wenn ich das ein bisschen, ja, belüfteter mag, dann wähle ich das Glas und so weiter. Genau, also das, wann das tatsächlich losging, keine Ahnung. Das kann ich dir nie sagen.
Und wenn du dann in dem Restaurant arbeitest, das mitkonzipierst oder dort angestellt wirst oder dir selber zusammenbasteln kannst, welche Service-Elemente wären für dich wichtig? Also gibt's irgendwas im Weinservice, außer jetzt, ich bringe die Flasche, ich präsentiere die Flasche, ich mache die Flasche auf, ich dekantiere, ich lüfte. Mhm. Irgendwas, wo du sagst, das habe ich in der großen, weiten Welt gesehen, das habe ich in den 1, 2, 3 Sternen gesehen und das muss elementar bei mir mit
vorhanden sein. So ein Schlüsselmoment des Weinservice, ja. Also ich bin da schon, also ich mag dieses Oldschool-Geschichte, also ich mag das schon so ein bisschen einen Servierwagen mit ranfahren und
mit Silbertellerchen halt, für den Korken und Kerze an und mit dem genau, Schreihals ausdrücken.
Ja, doch.
Und
so, einfach, ja. Also jetzt mittel, also nicht konzeptionell, dass das Richtige ist oder dass das gut ist, sondern jetzt wieder quasi so als, wie so eine Art, jetzt kein Sketch-Element, aber als, guck mal, wir können das noch. Ne? Und ja. Es ist eigentlich auch irgendwie lustig und es ist auch ein Aufhänger für den Gast und es ist einfach ein Erlebnis. Also das finde ich schon cool, so diese Oldschool-Geschichten, ne? Das wäre, wenn wir jetzt wieder in meiner Traumwelt sind mit der großen Weinkarte und allem drum und dran und ich abends wirklich die Zeit habe und das Kollegium so gut aufgestellt ist, dass ich mir solche Späße erlauben kann, dann wäre das auf jeden Fall ganz oben auf der Wunschliste. Sonst bin ich ein großer Freund vom Umfüllen, also immer, also das egal, eigentlich fast egal, was es ist, also das ist ja, dass einfach karaffiert dekantiert wird, das ist, bin ich sehr großer Befürworter.
Finde ich, wird viel zu wenig. Also man hat im Restaurant gar nicht die Zeit, den Wein der kompletten Fülle zu erkennen, zu definieren, zu ergründen. Du verbringst da ja keine 10, 12 Stunden und manche Weine brauchen einfach so lange. Und natürlich raubt man dem Genießer immer so einen Moment, weil es wie ein Katalysator ist. Aber er sieht das Ende und das, oder nicht das Ende, er sieht einen weit fortgeschritteneren Teil des Weines, der ihm sonst verschlossen bleiben würde.
Absolut 100%. Das ist die Zeit ist natürlich einer der Kollegen, die einem im Nacken sitzen abends im Service, also die Küche ruft, wann die Snacks abgeholt werden und der Sommelier entgegnet, ja, die haben gerade die Weinkarte, das machen wir mal halblang und es ist halt dieses Zeitmanagement, das was immer eine große Rolle spielt, um da jetzt natürlich einen Wein zu präsentieren. Oder einen Wein in all seinen Facetten zu präsentieren, ist natürlich schwierig.
Aber ich finde es mit dem Lüften ganz, ganz wichtig, dass man dann den Wein einfach direkt aufreißt, öffnet und diesen ersten Moment, den der Gast hat, eigentlich absolut optimal präsentiert.
Das ist natürlich das Coole, wenn man in Hotels arbeitet, wenn man Gäste hat, die halt eine Woche da sind. Ja. Dann am Anreisetag schon so ein bisschen mit denen bespricht, wo denn so die Weinreise lang geht. Und die dann halt so 2, 3 offene Flaschen stehen haben, das ist halt dann wirklich so das Optimale. Ist natürlich immer eine Traumwelt, ne? Nicht jeder kann da 5 Tage irgendwie in so einem Luxusschuppen rumhängen.
Können wir uns ja gerade basteln, also daher, wir sind ja bei Wünsch dir was. Aber wenn du dann mit deinem Gerido da hinfahren würdest, wärst du dann auch in der Tat Oldstyle und möglichst nicht reden und wenig Kommunikation, sondern Service und das Autarke der Gäste, also wie es in den 80ern, 90ern war, oder wärst du dann eher modern und casual und hey, wie war euer Tag heute und alles easy?
Auf jeden Fall Zweiteres. Also das schon, da muss man natürlich auch jetzt drauf achten, dass man da die Brücke schlägt, weil der wenn ich jetzt Gäste habe, die sich vielleicht in diesem Sternesegment oder in dem gehobenen Segment jetzt seltener begeben, jetzt kommt da immer ein Typ angefahren mit dem Wägelchen und das ganze Restaurant schaut, muss man denen natürlich auch die Sicherheit geben, dass man das quasi gemeinsam macht. Und dann sollte man schon, also entweder weiß man im besten Falle, wenn es Hotelgäste sind, dass die heute, keine Ahnung, golfen waren oder im Spa waren oder was auch immer, dann kann man da natürlich irgendwie die Brücke bauen und das Ganze so ein bisschen aufnehmen. Wenn es jüngere Leute sind, da hat man schon irgendwie ein Thema, was man findet, oder man macht einen Spaß, oder das sollte schon eine lockere Atmosphäre geben. Deswegen ist es auch wichtig, wenn man so eine, sag ich mal, alten oder Oldschool-Elemente nutzt, muss man das halt schon mit einem gewissen Groove, sag ich mal, rüberbringen. Das ist halt eine, ja, das muss dann schon so eine Art Vorstellung werden. Ja, so eine kleine Showeinlage. Auf professioneller Ebene, ganz
Wie lange
klar.
darf sowas dauern pro Wein? Also wenn du schon so ein Element aus dem letzten Jahrtausend hast,
Ja.
haha, mit dem Wagen, das klingt mal heftig, wenn man sagt, letztes Jahrtausend, so
Ja,
wie als wäre das, aber es ist ja eigentlich erst 20 Jahre her
das
oder
ist tatsächlich
25.
gar nicht so lange. Aber es ist tatsächlich, ja, wie lange darf das dauern?
Also bist du ein Geschichtenerzähler? Erzählst du da was vom Weingut und von der Landschaft und was früher die Mönche da gemacht haben und die Römer haben da ja auch schon. Und jetzt, heutzutage, riechen wir da alle Lindenblüten draus und
Also
das,
ich
weil
hab
das Fass aus
ja.
Armenien dort extra hergerollt wurde. Oder wie sieht bei dir, oder arbeitest du mit
Ja,
Metaphern oder?
und die Großmutter selbst hat's ausgebrannt. Unterschiedlich. Also wenn ich was wirklich sehr detailliert über den Wein weiß oder über den Produzenten oder selber da war, dann lasse ich das schon damit einfließen. Und sonst muss ich tatsächlich sagen, dass ich häufig einfach das Element nutze, auch ein bisschen was aus meinem Privatleben zu erzählen, um den Gästen, sage ich mal, auch zu signalisieren, dass ich jetzt keine, dass ich jetzt nicht dieser steife anzutragende Sommelier bin, der jetzt hier nur dazu da ist, die technischen Daten runter zu rattern, womit der Gast per se jetzt, also es hat keinen Mehrwert für den, finde ich. Und dann bringe ich schon mal auch, sage ich mal, ein paar Storys aus dem Privatleben. Man kann erzählen, dass man vielleicht mit dem Winzer abends mal versackt ist oder bei dem Wein, den wir gerade aufmachen oder sowas, irgendwie, um das Ganze aufzulockern. Und das habe ich sehr positiven oder sehr positives Feedback. Also wenn man da mal was von zu Hause erzählt, genau, das, oder man erzählt von einem befreundeten Sommelier, den die Gäste auch kennen, weil die in der Szene oder in der Branche unterwegs sind. Und dann sagt man, ja, den hat der mir empfohlen und da haben wir abends zusammengesessen und das wurde ein bisschen länger und so, ne, um den so ein bisschen Schmunzeln ins
Gesicht zu
Gesicht zu
zaubern.
zaubern. Genau. Und ja, ich bin da schon sehr persönlich, sage ich mal.
Und hast du da eine Abfolge, dass du sagst, Weinvorstellungen am Anfang, danach haben die ihre Ruhe, oder bist du alle 5 Minuten am Tisch, alle 10 Minuten, versuchst du durch den Abend zu begleiten, nicht unbedingt zuzutexten, aber das immer wieder aufzunehmen? Jetzt vorausgesetzt, sie trinken eine Flasche, kein Weinmenü. Das ist ja klar, dass man mehrfach am Tisch erscheint, aber wenn es die klassischen Flaschentrinker sind, weil du ja auch mit dem Gerito an den Tisch fährst und die Flasche servierst. Also hackst du
Genau.
da immer nach und baust das ein bisschen dramaturgisch wie so ein Mehrteiler auf, oder ist das am Anfang und dann ist gut?
Ah, das ist ziemlich treffend. Genau, das ist schon so bei mir, würde ich sagen, schon so ein Mehrteiler. Sag ich mal, also ich lasse die Gäste auch manchmal, sag ich mal, ein bisschen mit einer Frage oder einem Argument kurz alleine, womit ich dann wieder den Faden aufgreifen kann später. Und natürlich hat es Gäste, die man kennt, da braucht man jetzt diese Elemente nicht, um die durch den Abend zu führen, wo es Gespräch von sich auskommt, aber also jeder, der im Service arbeitet, ist ja ein Gastgeber. So, das haben wir jetzt nicht nur die zwei Jungs, die dort einen Anzug tragen, im Restaurant zu entscheiden, wer hier mit wem reden darf. Und ich habe auch schon immer Kollegen, auch jüngere Kollegen, dazu angehalten, zu sagen, auch, ich sage es mal in Anführungsstrichen, so einen Spaß am Gast zu machen, hinzugehen und sagt, geh mal zu dem Tisch und jetzt frag mal, ob der Sommelier überhaupt einen guten Wein rausgesucht hat, irgendwie so was Legeres, ne? Um das, dann kommen die ins Gespräch und dann merken die, dass niemand beißt und dann hat man, dann erinnert sich der Kellner erinnert sich an den Gast und andersrum. Und deswegen bin ich, also in den Restaurants, wo ich gearbeitet habe, schon habe ich immer schon sehr, sehr persönlichen und intensiven Kontakt mit den Gästen. Hab das auf jeden Fall. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ja.
Wie zum Teufel schafft es ein Ort in den Horsham Hills? Also dort, wo der Columbia River sich wie eine silberne Narbe durch die staubige Wüste schneidet und der aussieht wie das Set für ein postapokalyptisches Roadmovie, einen so charmanten Chardonnay wie den 2021er Grand Estate aus dem Hause Columbia Crest aus dem Columbia Valley in Washington zu produzieren. Also ich rede hier nicht von einem Hippie-Garagenexperiment, und auch kein snobistisches Burgundimitat, sondern ein echter Amerikaner, großzügig, selbstbewusst und dabei so verflucht zugänglich, dass er einem das Gefühl gibt, die neue Welt hätte noch ein paar Tricks auf Lager, die der alte Kontinent längst vergessen hat. Also, stell dir vor, du fährst mit heruntergelassenem Verdeck durch diese karge Landschaft. Links atomwaffentaugliche Trockenheit, rechts Reben, die sich stur an den Lössböden klammern, genau hier, in Patterson, Washington, hat alles angefangen. Und zwar 1978, denn da pflanzte das St. Michel Imperium über 800 Hektar in den Hügeln, die damals noch niemand auf der Landkarte des Weins ernst nahm. Dann 1983 öffnete die Kellerei ihre Tore. Ein französisch angehauchtes Anwesen inmitten des Nirgendwo. Als wollte jemand den Europäern zeigen, dass man auch in der Wüste Eleganz hinbekommt. Columbia Crest wurde zum ersten Weingut in der späteren Horsehaven Hills AVA, die erst 2005 offiziell anerkannt wurde. Und heute bewirtschaften sie hunderte Hektar, produzieren Millionen von Flaschen und beweisen jedes Jahr, dass Größe kein Qualitätskiller sein muss. Ja, ich weiß, es ist eigentlich ironisch. Denn während in manchen europäischen Regionen Winzer mit 2 Hektar philosophische Manifeste schreiben, macht hier ein Konzernbetrieb Wein, der mehr Seele hat als so mancher authentischer Kleinproduzent. Und der 2021er stammt aus der Columbia Valley AVA und da wiederum vor allem aus dem windumtosten Südhängen der Horsehaven Hills. Böden aus feinstem Lös, über Basalt und Kies, Drainage wie ein Sieb und Mineralien, die den Reben keine Wahl lassen, als tief zu wurzeln. Das Klima? Brutal effizient. Nur 150 bis 200 mm Regen pro Jahr. Dafür aber 300 Sonnentage und dieser Columbia River, der wie ein riesiger Kühlkörper wirkt. Tagsüber brütet die Hitze, nachts fallen die Temperaturen spürbar. Perfekte Bedingungen für langsame Reife und erhaltene Säure. Und 2021, kann man nicht anders sagen, war ein richtig heißer Jahrgang. Eine Hitzekuppel im Juni katapultierte die Temperaturen stellenweise auf über 47 Grad Celsius, reduzierte die Beerengröße und sorgte für konzentrierte Trauben. Und wiederum die kühlen Nächte und der stete Wind retteten die Frische. Wir reden über kleine Erträge, aber dichte Aromen. Genau das, was ein Chardonnay braucht, um richtig kraftvoll zu sein, aber nicht in die Marmelade abzugleiten. Und der Grand Estate ist ihr Arbeitspferd. Zugänglich, aber mit genug Tiefe, dass er bei einer Grillparty genauso glänzend ist wie beim Candlelight Dinner. Denn tief drin erzählt dieser Wein die Geschichte eines Ortes, der eigentlich unmöglich ist. Horsehaven Hills. Benannt nach einem Pionier, der die weiten Prärien sah und dachte, das muss der Himmel für Pferde sein. Heute eine der produktivsten Regionen Washingtons mit fast 7000 Hektar Rebfläche, die ein Viertel der gesamten Washington-Produktion liefert. Starke Winde halten das Laub klein, verdicken die Schalen und konzentrieren die Aromen. Columbia Crest hat das alles mit aufgebaut. Sie waren die Ersten hier. Sie haben die AVA mitgestaltet und zeigen, dass man auch mit großem Volumen Präzision hinbekommt. Und selbst mit dem Winemaker-Wechsel zu Will Wilds hat sich der Stil nicht verändert, eher verfeinert. Frische bleibt Frische, Cremigkeit bleibt Cremigkeit. Und vergleicht man diese mit den europäischen Kollegen, wird der Unterschied im Charakter klar. Ein Chablis wäre der kühle Intellektuelle, der in Andeutungen spricht. Doch hier haben wir den amerikanischen Roadtrip-Erzähler. Laut genug, um gehört zu werden. Mit genug Nuancen, dass du dranbleibst. Die malolaktische Vergärung und das Holz bringen die Butter. Die kühlen Nächte die Frische. 2021 hat durch die Hitze etwas mehr Opulenz bekommen, aber ohne die Säure zu opfern. Das ist ein Kunststück. Denn dieser Wein ist genau das. Hedonistisch und trotzdem balanciert. Und das in einer Welt, in der Wein oft etwas überteuert, elitär oder industriell langweilig ist. Dort steht Columbia Crest da wie ein gut gelaunter Rebell. Sie machen keinen Kult um einzelne Fester, sie machen Wein für Menschen. Es ist die Ironie des Schicksals, ein Betrieb, der Millionen Kisten füllt, produziert ein Chardonnay, der ehrlicher schmeckt als so mancher kleiner Erzeuger, der mit Biodynamik wirkend oxidierte Flaschen verkauft. Und ja, alle Sommeliers reden von kristallinen, puristischen, filigranen Chardonnays. Aber es gibt so viele Situationen, wo unsere Gäste nach Kraft, nach Volumen, nach Opulenz, nach diesen ausladenden, leicht rauchigen, karamelligen Chardonnays fragen, sich diese wünschen. Und genau das liefert Columbia Crest mit dem 2021er Grand Estate Chardonnay. Das ist kein Statement-Wein, das ist ein Gegenentwurf. Gegen den Hype, gegen die Oberflächlichkeit, gegen die Idee, dass guter Wein teuer und kompliziert sein muss. Er ist einfach verdammt gut. Mit einer Prise Wüstenstaub, einer Handvoll Sonne und dieser unverschämten amerikanischen Großzügigkeit, die Europa manchmal fehlt. Vielen Dank für dieses geschmackvolle Weinerlebnis dem Hause Columbia Crest und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Und gab es da schon Wiederholungsgäste, also dass Gäste dich in Dresden gesehen haben, in Wolfsburg, auf Sylt und Friedrichsruhe?
Das auf jeden Fall. Dresden, also Dresden-Sylt auf jeden Fall. Da gab es immer Verbindungen. Friedrichsruhe-Sylt auch. Ja, doch, schon, doch, das hatte man schon ab und zu. Dass da Gäste. Dass man die in verschiedenen Restaurants gesehen hat oder man dann festgestellt, Mensch, das waren sie damals. Ah ja, genau, das auf jeden Fall. Also ich meine, die, sag ich mal, diese Top-Shelf-Bubble ist ja jetzt auch nicht so riesig. Also die Leute, die 2 Sterne und 3 Sterne essen gehen, das sind jetzt auch nicht so viele Restaurants, die es da hat.
Sind die Gäste in den verschiedenen Restaurants anders oder sind die immer gleich?
Die sind, ja gut, sind die,
also ich hatte das extrem bei mir, dass sie auf der einen Seite in der Weinbar waren, dann in Dresden, also teilweise auch in der Tat gezielt dann kamen und hab die dann vielleicht irgendwie 15 Jahre vorher in Bergisch Gladbach, im Lehrbach kennengelernt. Und dadurch hatte ich dann schon so einen ganz, ganz spannenden Vergleich. Natürlich haben die sich in 15 Jahren entwickelt, aber es ist so allgemein, wie sie sich geben, wie sie über Wein kommunizieren, welches Interesse sie haben, wie sie Fragen stellen. Das finde ich, konnte man dann schon ganz gut vergleichen. Und ich fand die Unterschiede dann teilweise frappierend und fand das total interessant.
Ja, also ich finde schon, dass, sag ich mal, der Gaststil, also wenn man das jetzt mal über den Kamm schert, schon sehr ähnlich ist. Ich hatte immer das Gefühl, dass auf der Insel, also auf Sylt, waren sie ein bisschen zurückgelehnter, weil es war irgendwie so eine gefühlt, also da waren ja alle im Urlaub, da hast du ja auch keine Geschäftsreisenden oder irgendwas gehabt, also da waren die schon ein bisschen, sag ich mal, lockerer drauf. Und ja, also in Dresden hatte man ja doch schon mal ein Geschäftsessen im Sterne-Restaurant und sowas und das war dann halt schon ein bisschen, ja, musste man sich, ja, sag ich mal, ein bisschen trockener verhalten, ein bisschen reduzierter. Aber Grund ist so vom Stil her, finde ich, dass die Gäste sich eigentlich schon ähneln. Die man da so hat. Also ich muss sagen, ich habe größtenteils nur positive Erfahrungen gehabt und wenn da einer mal querschlägt, dann ist das halt so, dann passiert das.
Zurück zu deiner absoluten idealen Anstellung, die du ab in 3 Wochen hast. Was ist da noch wichtig? Also was brauchst du da? Was wäre es ein größerer Laden, kleinerer Laden? Gibt es irgendwelche Rituale, die du beim Wein ganz gerne siehst, die du ganz gerne haben möchtest? Gäbe es digitale Elemente? Ist ja gerade ein aktuelles Thema. Hast du da irgendwas, wo du sagst, wenn sowas dort wäre? Also
in dieser Utopie, in der wir uns da bewegen, setze ich natürlich auf digitale Hilfsmittel. Ich selber weiß aber, dass ich ein absoluter Dinosaurier bin, was angeht. Also ich muss mich da auch erst reinlesen, reinfuchsen, weil einfach das für mich nie interessant war, sag ich mal, so diese technische Welt. Also das hat mich auch einfach nie, nie abgeholt.
Also aber hättest du jetzt auch ad hoc nichts, was du mal gesehen hast, was du toll fandest, was es schon gibt oder was du dir wünschen würdest,
doch, wo also es eine Erleichterung gäbe? In Kalifornien, die ganzen Inventursysteme und alles und diese, dass das alles miteinander verknüpft ist, das ja. Kassensystem etc., dass quasi du eigentlich nichts mehr machst, außer abends auf Abrechnung drücken und dann gehst du nach Hause, so, dass da passiert, die müssen halt nichts mehr machen, ja. Außer die Flaschen vorräumen und die Tische eindecken, so, das ist natürlich schon gut und richtig und natürlich auch viel, viel, viel besser und transparenter, was für mich auch ein sehr, sehr wichtiges Element wäre, ja, aber ich muss von mir behaupten, dass ich mich halt mit sowas nur sehr wenig auskenne, deswegen, da wäre ich auf jeden Fall auf Hilfe von außen angewiesen. Und sonst, was mir wichtig, also ich glaube, ich hätte schon lieber einen größeren Laden, also wenn man jetzt das sich da so sein Luftschloss bauen sollte, hätte ich lieber einen größeren Laden,
wo halt, wo 50, 100, oh, das, 500?
100 Plätze wäre schon cool, so verschiedene, ja. Verschieden große Tische vom zeitungslesenden Einzeltäter hin zur Achtergruppe, die gerade nie wissen, was sie heute Abend noch machen sollen und
die Stimmung ist in so einem Laden genial, oder? Also das finde ich so, wenn du wirklich so 100 Leute in einem Raum hast, alle trinken Wein, Wein hat löst eine ganz eigene Lebendigkeit aus. Vorausgesetzt natürlich, der Laden ist voll. Wenn du da irgendwie dann einen Zweiertisch drin hast, das ist doof, das ist völlig indiskutabel, aber der Laden ist voll, alle trinken Wein, alle sind lebendig. Und diese vollen Läden, wo wirklich Wein durchgepumpt wird, so genial. Ja, ja. Das ist richtig Weinleben. Das finde ich großartig. Und ja, ich denke auch.
Was von Anarchie, so was.
Entschuldigung, ich denke, es ist auch ein Schlüsselerfolgskonzept der Sansibar gewesen, dass es groß war.
Stimmt, ja. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das ist auch so ein bisschen halt eine, sag ich mal, so eine Grauzone. Also das ist so ein bisschen wie eine Parallelwelt.
Ja. Ne? Das ist halt die Parallelwelt Sansibar.
Ja, keiner weiß, was da abgeht. Per se ist. Genau, da weiß wirklich niemand, was abgeht. Es gibt nur Sagen und Mythen. Ja. Und einen riesigen Weinkeller halt, ne? Das ist halt das Ding. Und das ist halt auch das Schöne, dass man halt abends einen Schnitzel essen kann und sich dann halt, egal was man möchte, man bekommt es halt. Ja. Und es ist per se, wenn wir es runterbrechen, ist es eine Holzhütte am Strand.
Ja.
Und das ist, also ein guter Freund von mir hat das mal sehr gut beschrieben in einem Wort. Der hat gesagt, das ist eine Räuberhöhle. So, und das ist halt du gehst da abends hin nach dem Sonnenuntergang und das ist alles ganz dunkel und das Licht ist gedimmt, der Laden ist voll und laut und das ist einfach eine Räuberhöhle, das ist einfach
und das cool. Das finde ich faszinierende dabei, dass Lebendigkeit geliebt wird, also nicht dieses kleine Steife und man hat dann irgendwie so 5 Tische und man schwebt von Tisch zu Tisch, sondern es ist Lebendigkeit. Und dann wird man animiert zum Trinken, zum selber lebendig sein, zum Spaß haben.
Und zum laut sein, ja.
Und zum laut sein. Und also ich bin in der Tat auch Team 100. Also da, vielleicht sogar 200 oder so, dass man wirklich, also.
Ja, ich muss auch sagen, es ist auch ein bisschen ein kleiner Schutzmechanismus, weil es auch viel verzeiht. So ein, sag ich mal.
Du bist ja schlau. Ich habe da jetzt das Lebendige, vielleicht wenn ich schon also ganz, ganz mutig bin, sage ich, vielleicht das Geld verdienen, wenn man sagt, ab 100 Plätzen verdient man überhaupt erst richtig Geld in dem Sinne, wenn man es wirtschaftlich ausrichtet, haben zumindest einige gesagt, absolut. Die größere Läden haben, aber du bist der Fehlervermeider.
Ja gut, das, wenn jetzt in dem Laden dort mir dir ein Tablett mit 5 Bier drauf runterfällt, dann juckt das niemanden, wenn dir das jetzt in einem 3-Sterne Saal mit Kronleuchter passiert, wo es 6 Tische hat, dann ist die ganze Stimmung ruhig.
Aber da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, das ist witzig, aber du hast doch natürlich komplett recht. Also wenn da mal ein Glas umkippt oder wenn da eine Flasche mal runterfällt oder dann ist das who cares?
Genau. Ja. Und also klar, natürlich jetzt aus wirtschaftlicher Perspektive macht's dann auch erst Sinn, ne? Also man muss dann halt dieses Maß finden aus. Wir machen hier wirklich eine coole Sache. Versuchen das alles selber zu machen. Ne? Also wenn wir jetzt kurz einen Blick auf die Küche werfen, dass es schon alles ein bisschen regional und bio ist, etc., muss das natürlich alles machbar sein. Und dann hast du da schon deine Spezialisten sitzen, die dann halt sich auch mal was Großes gönnen. Ne? So, das ist dann, ich denke, so 100, 200, das ist eine coole Nummer.
Aber dann reden wir rein übers Wein, trinken nicht übers Wein kombinieren. Das ist dann egal, oder?
Gut, das ist natürlich die Frage, ob das, ob man so einer Umgebung jetzt abends eine Weinbegleitung braucht,
Ja.
weil, also wir reden jetzt mal über die Situation, ne, Stichwort Sansibar, es ist ein bisschen laut, es passieren Sachen, am Nachbartisch fällt ein Glas um, etc. Ich weiß nicht, ob ich da so viel Kommunikation unbedingt mit dem Sommelier brauche. Anders, wenn ich jetzt abends 7 Tische habe bei Kerzenschein, wo ich dann hingehe und sage, hier, pass mal auf, mit dem Wein haben wir uns das und das gedacht, weil das passt zu dem Essen, wie auch immer. Ne, also das, ich glaube, da ist die Weinbegleitung eher zweitrangig in so einem großen Laden. Wenn natürlich das Leute.
Nee, da geht es mir um den Wein und das Weinerlebnis. Also auch Konzert Riesling in Düsseldorf, sehr ein ähnlicher Laden, der aus der Lebendigkeit heraus lebt und da, oder keine Ahnung, Pommes und Wein, Toni. Also
Ja,
das
genau.
kombinieren die wenigsten, glaube ich, ihre Pommes mit irgendwie dem passenden Wein, sondern da geht es ums Weinerlebnis und das ist toll.
Ja, also da ist dann halt das immer wieder bei dem Punkt vielfältige Karte. Dann ist natürlich auch der Gast erstmal ein bisschen beschäftigt, sag ich mal. Dem Kind sein Malbuch, dem Vater die Weinkarte. Und dann hast du da auch erstmal ein bisschen Zeit, dich um Sachen zu kümmern. Und wenn die dann immer noch nie weiter wissen, dann bist du ja da.
Trinkst du selber eher oder kombinierst du? Also wenn wir bei dir eine Flasche Wein trinken, ist es wichtig, ob es was und was es zu essen dazu gibt, oder geht es bei uns ums aktive Trinken?
Wenn du jetzt sagst, möchtest du eine Woche vorbeikommen, ich mache Rouladen, dann würde ich mir da schon Gedanken dazu machen.
Ja, bist du denn auch zu Hause Profi?
Wenn's in der Küche?
Nee, allgemein, so beim Wein dann aussuchen.
Also zu Hause trinke ich eher nach der Lust, also auf was ich jetzt gerade Lust habe. Also dann gibt's, das ist,
Ja, ich
ja.
auch. Deswegen, also es klang gerade so, als würdest du dann auch den perfekten Wein zur Roulade abstimmen und
Nee, also das
schauen, dass das
nur.
Rotkraut sich nicht. Ah, okay.
Nee, das nicht, das, also das in dem Falle nur, wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, man hat ein paar Freunde da und man kocht. Also ich meine, mein Freundeskreis besteht zu 95% aus Gastronomen. Und wenn wir jetzt gemeinsam kochen, und da gucke ich schon, dass ich irgendwie ein bisschen was passen könnte. Aber wie wir alle wissen, wenn die Gastronomen zusammensitzen, gibt es natürlich einen Wein vorher und einen Wein nachher. Und da geht es mir eher um, was da in der Flasche ist, als dass es zum Essen passt. Das ist, aber grundlegend ist bei uns relativ kunterbunt. Also manchmal, es gibt so Tage, da, keine Ahnung, dann müssen wir ganz dringend einen Kabi trinken. Gibt es Tage, dann, ja, brauchst halt ein Glas Rotwein. Das ist halt dann auch Gefühl.
Ja. Und wenn du selber irgendwo essen gehst, ist da Kombi wichtig oder ist das, also die Kombination mit den Speisen wichtig oder ist das eher sekundär und du schaust nach Weinerlebnissen und versuchst dich davon einfangen zu lassen und leiten zu lassen?
Eher sekundär. Also wenn ich jetzt die Chance habe, es gut zu kombinieren und es ein Wein ist, also ich versuche, wenn ich selber im, sag ich mal, in einer gehobenen Gastronomie bin und es hat eine schöne Weinkarte, versuche ich meistens Sachen rauszusuchen, die ich nicht kenne. Das ist immer so ein bisschen mein Punkt wohin man geht. Oder man sieht eine Flasche, wo man halt, ja, der, ach Mensch, krass, die gibt es eigentlich gar nicht mehr oder was auch immer. Das ist halt so ein bisschen, sag ich mal, so diese Einhornstilistik hat, dass man da unbedingt das trinken muss. Das passiert auch schon mal.
Ja.
Aber sonst bin ich da eher weinorientiert. Also gerade wenn man mehrere Gänge isst, dann gucke ich schon, dass es einfach, dass man im Glas ein Erlebnis hat, was über den Abend hin Spaß macht. Da muss ich mir jetzt nie auf den dritten Gang den perfekten Wein kombinieren. Das mir persönlich nicht so wichtig.
Gab es für dich mal irgendwie eine Weinbar, eine Weinkneipe, ein Weinrestaurant, was dich beeindruckt hat? Ein Kollege, der dich beeindruckt hat? Also ein Weinerlebnis, wo du sagst, geht bitte alle dahin, das müsst ihr einmal gesehen haben.
Also ja gut, die Weinzentrale in Dresden war für mich immer ein Punkt, wo ich gerne gesessen habe, weil es halt einfach zu wenig Orte gibt, wo man so leger Wein trinken kann
So
in
ganz casual,
Dresden
ja.
tatsächlich.
Ja.
Genau. Das muss ich mal überlegen. Also, ja klar, Sylt hat Weinkarten noch und nöcher. Also das war, also Jürg Müller, da hat man schon
Ja.
gerne mal gesessen. Abends auch halt an der Bar, einfach nur auf eine Flasche. Dann sollte man auf jeden Fall mal gewesen sein. Also beim Herrn Müller sollte man getrunken haben.
Und auch in dem Wissen, dass es da eben nicht nur Lafite und sonstiges gibt, sondern dass es auch, ich sag mal, normale Weine gibt. Normal, also bezahlbare Weine für mein Gehalt.
Ja.
Und man da eine breite Auswahl hat. Also das finde ich, verkennt man dann so ein bisschen, wenn man eben immer die Postings sieht, also was da für Flaschen über den Tisch
Ja,
gehen.
das ist natürlich
Man
ungesund.
kann ja auch ein Solaris trinken von Sylt. Also was Einfacheres. Nein, Quatsch.
Ja, nee, um Gottes Willen.
Ben, liebe Grüße.
Ja. Also ich glaube schon, dass der bewusste Trinker, also sagen wir jetzt mal Sommelier oder jemand, der sich mit dem Thema Wein auseinandersetzt, schon bei Jörg Müller schon ein bisschen zum Einhorn trinken
Ja,
einkehrt.
klar.
So. Na,
Aber es manchmal, es kann auch zu einer Hürde werden, wenn du halt das Image hast, dass du halt diese Flaschen hast und man möchte einfach nur einen Kabi trinken, gibt's da auch.
Ja, hoffentlich. Also ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich denke schon.
Gehe ich von
Das hier,
aus.
was haben wir in der?
Ja.
Also auf Sylt gibt es wirklich tolle Läden mit tollen Weinkarten. Das kann man, braucht man nie bestreiten. Also ich wüsste gar nicht. Also klar, ich habe in San Francisco gelebt und da hat es halt Weinbars und diese Casual-Concepts hat es da natürlich wesentlich breit gefächerter und größer und da sitzt du halt abends in einer Weinbar mit 450 Plätzen, wo du einfach in so einer alten Industriehalle sitzt oder irgendwas
Ja.
und da steht halt ein Emaille-Eimer auf dem Tisch und da schmeißen sie dir die Flasche geöffnet rein, da nichts mit Probeschluck wie auch immer. Das ist natürlich cool, weil man da halt eine große Auswahl hat. Ich zu meiner Zeit habe mir auch vorgenommen, wenn ich in den USA lebe, will ich auch nur USA trinken. Das habe ich mir damals so vorgenommen.
Aha.
Es war so ein bisschen Mindset. Klar ist da ab und zu mal noch ein Glas Champagner reingerutscht, aber sonst
Aber da hatte ich auch
war.
so wunderschön, also genauso wie du es beschrieben hast, dieses absolute Casual, dass man vorne unter der Bay Bridge sitzt, ein paar Austern schlürft und dann, ja, ich habe keinen Amerikaner, ich habe Chablis witzigerweise getrunken und Champagner, aber es passte dort so. Es war so einfach sein und einfach den Wein als Atmosphäre-Element nutzen und nicht verkopft oder nicht eben verbissen und es war so herrlich. So die Pfalz in San Francisco.
Ja, das ist halt das natürlich was, wo wir ein bisschen hinterherhinken, finde ich, dass das laute, sag ich mal, so ein bisschen stürmischere Gastronomie. Also ich glaube, dass wir hier, also jetzt gerade hier im Schwäbischen sind wir da eh noch Lichtjahre von entfernt. Aber
Da kommt laut, könnt ihr auch.
ja, das geht schon, ja, aber das ist dann eher bei einer halben, also beim Bierchen hier, das ist,
Du ziehst ja bald
wie
weg, du
soll man
kannst es
sagen?
richtig aus dich
Ja,
rausgehen.
ist geil. Das braucht's noch ein bisschen, dass man sich auch, sage ich mal, ungesehen fühlt. Also, ne, der Deutsche guckt natürlich auch immer gerne über die Schulter, wie verhält sich der Nachbartisch, was macht der und
Schöne
blablabla, aber so dieses
Formulierung, ja.
einfach, dass man sich einfach sagt, ja, okay, mir ist es doch Wurst, ob ich mir jetzt eine Flasche in einem vierstelligen Bereich bestelle und da würde der Deutsche schon über die Schulter gucken und sagen, boah, hier, was macht denn der da drüben? Ne? Deswegen hat man die
Ja.
Leute auch viel zu wenig, die vielleicht das finanzielle Potenzial haben, aber es einfach auch sich, sag ich mal, beobachtet fühlen. Genauso auch kann am Nachbartisch halt jemand sitzen, der sich halt einen schönen Winzersekt für 35 Euro bestellt und fertig ist der Lack. So. Und das wird dann halt irgendwie, man fühlt sich immer, sag ich mal, so ein bisschen beobachtet oder geurteilt. Und das ist halt also erstmal würde das, glaube ich, in einer größeren Gastronomie nicht passieren und zweitens in den USA schon mal gar nicht. Also das ist denen völlig Wurst, was der Nachbartisch macht.
Aber apropos ungesehen und sich frei fühlen, ich finde mein ungesehenes Glas ganz schön doof und fühle mich mal so frei, vielleicht dazu zu animieren, dass wir vielleicht auch einen Schluck trinken sollten.
Es ist lustig, weil, also erstmal fand ich es interessant, dass du mir einen Rotwein zuschickst zu so einem Podcast oder zu so einem, ich meine, es hätte jetzt auch 11 Uhr mittags sein können. Ich glaube, da würde mich meine Freundin mit schiefen Augen anschauen, wenn ich mir da eine Flasche Rotwein aufziehe. Aber ich habe ja heute ein gutes Alibi.
Aus Neid oder
Auch
weil
wahrscheinlich beides, ja. Wahrscheinlich beides. Nee, die hat schon, also hat schon was bekommen. Und genau. Fand ich sehr interessant, weil für mich so wahrscheinlich, so, ich weiß nicht, ob es eine Engstirnigkeit ist, aber für mich ist das schon jetzt so zu so das Kommunikative und das, wenn man so ein bisschen beisammen ist, ist dann doch schon eher so der was Prickelndes oder so einen frischen Weißwein, sag ich mal so, das Animierende, ne? Deswegen fand ich das einen sehr, sehr interessanten Zug. Wie kam es denn zu
dieser? Ich habe dich in der Tat klassisch eingeschätzt, deswegen dachte ich, nehme ich was Klassisches.
Ja. Okay.
Und ja. Bin gerade so ein bisschen Rioja euphorisiert, weil ich dieses Jahr in der Rioja sein durfte, das Gebiet mal wieder für mich neu entdeckt habe und finde zum einen die Bewegung in der Rioja großartig, was dort passiert, wie man es eben auch schafft. Und es passt interessanterweise, finde ich, zu unserem Gespräch gerade, dass man es schafft, auch mit einer gewissen Größe, das Gebiet ist ja nicht klein mit 60.000 Hektar, die Weingüter haben nicht selten eine Produktionsmenge von 1 Million Flaschen, also gibt es ja nicht wenige von. 14.000 Winzer arbeiten dort. Es gibt 6.000 Weingüter, also es gibt eben auch eine entsprechende Vielfalt dort, was ich total spannend finde. Aber wenn man es da runterrechnet, dann sieht man auch schon, wie groß die Durchschnittsgröße ist. Ja. Und es ist aber selbst im normalen Segment ein ganz, ganz bestimmter Qualitätsanspruch dort gegeben. Und ich finde es interessant, dass wenn man sich runtergradiert, also wenn man nicht nur dieses High-End sieht, was wir jetzt haben, hat Rioja oder ist Rioja nach wie vor ein gewisses Synonym für eine gewisse Weinstilistik und auch für einen gewissen Weinanspruch. Das finde ich auch. Also selbst wenn sich jemand kaum auskennt, kennt er zumindest den Begriff Rioja. Das ist ähnlich wie Bordeaux, einer der Begriffe, die nahezu jedem geläufig sind, die auch für was stehen. Interessanterweise hauptsächlich für Rotwein, obwohl es eigentlich auch ganz spannende Weiß- und Roséweine dort gibt. Teilweise auch interessante Schaumweine, aber eben hauptsächlich für Rotwein.
Auf jeden Fall 100%. Das Rioja ist, also einer meiner besten Freunde ist tatsächlich so ein Rioja-Weiß-Hooligan. Also der muss es quasi immer so ein richtiger weißer Rioja-Bolide im Glas sein. Gut, jetzt können wir es mal von der wirtschaftlichen Seite sehen, Preis-Leistung im Rioja, das klappt schon, außer man hat halt auch wie immer dann so seine Einhörner irgendwie dazwischen rumfliegen, alles fein, können sie machen. Also ich kannte den Wein nicht bis jetzt gerade eben, ich habe es gerade probiert und ich glaube, ich selber als Sommelier beschäftige mich zu wenig mit in Anführungsstrichen plakativen Sachen. Die legt man immer so ein bisschen ad acta, weil das hat man auf dem Schirm. So, und man muss sich da
plakativ
immer mal wieder.
Meinst du laute oder intensive Weine oder
bekannte, sage ich mal.
Bekannte,
so.
Jawohl.
Dieses ja. Bekannte, so Sachen, die halt irgendwie durch immer da so ein bisschen, sag ich mal, präsent sind. Und man muss dann manchmal auch einfach wieder in diese Thematiken mal wieder so ein Deep Dive starten, um da quasi mal wieder wachgerüttelt zu werden, was da eigentlich los ist, ne? Weil man hat es vielleicht vor 10 Jahren, sich da 10 Jahren belesen und hat dann Qualitäten probiert und hat sich seine Meinung gebildet und dann hat man aber sich schnell anderen Sachen zugewandt, muss man sich ab und zu selber mal zurückpfeifen.
Also ich finde den jetzt relativ interessant, es ist keine wirkliche Genossenschaft, es ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Produzenten, also doch eigentlich schon eine Genossenschaft. Die ist nicht klein, 700 Hektar, was ja schon eine gewisse Grundgröße ist, also größer als das Weinanbaugebiet, von dem du kommst. Also doch noch 100 Hektar oben drauf, wenn man so möchte, also ein Weingut. Ja. Sind 4 Dörfer, die sich damals in den 60er Jahren zusammengeschlossen haben, weil sie sich dem kompletten Kommerz nicht ergeben wollten, aber einfach Synergien erschaffen wollten. Und das Spannende finde ich dabei, das ist in der Rioja Alta, dass du teilweise zwischen 50 bis 100 Jahre alte Rebanlagen hast, dass du in 600 Meter Höhe bist.
Das ist halt das Coole in der Rioja, ja.
Dass du eine Bodenqualität hast, die sehr, sehr außergewöhnlich ist, dass dieser Wein allein 6 Jahre im Weingut schlummert, bevor er überhaupt freigegeben wird, nur in ganz besonderen Jahrgängen erzeugt wird. Und dann wiederum, also wenn du all diese Parameter nimmst, auch das Winemaking, was dort sehr, sehr elitär ist, und das in einen Topf wirfst, den Wein im Endverbraucherpreis, ich mag den Begriff Endverbraucher nicht, das ist so ein undankbarer Begriff, weil ich weiß, es ist gerade nichts anderes, oder ein Privatkundenpreis, vielleicht sogar noch ein schönerer Begriff, für 30 Euro, das finde ich spektakulär. Also für den Absolut. Wein, auch für die Lebensfähigkeit, Absolut. Die er jetzt noch hat, dass du ihn auch noch 30, 40, 50 Jahre liegen lassen kannst, dass der ein unglaubliches Potenzial hat und die Story sagen, dahinter funktioniert. Bitte?
Als ich ihn aus der Packung oder aus der Kiste gezogen habe, dachte ich mir, der wird, also ich habe mir knackiger vorgestellt, aber der hat schon so einen ganz feinen Reifeanflug, was ein bisschen vermuten lässt, wie er sein könnte, wenn er, sag ich mal, noch länger liegt. Und das bewundere ich an dem Wein sehr, dass der noch, also das muss man auch ein bisschen immer differenzieren, wenn wir über Reife sprechen. Also gibt es Leute, die sprechen über Reife, wenn es 30 Jahre hat. Ich finde es immer interessant, wenn man im Austausch ist mit dem Winzer. Der Winzer hat von Reife einen ganz anderes Bild, also viel weniger Zeit als wir als Sommeliers, finde ich. Ja. Also habe ich so die Erfahrung gemacht. Und wenn man jetzt sagt, natürlich 2015 ist ja für uns, sage ich mal, ohne lange drüber nachzudenken, kein reifer Rioja oder kein, weißt du,
was meine ich? Ja, für uns beiden Nerds im Prinzip, aber wenn du jetzt den Privatkunden fragst, genau. Dann ist ein reifer Wein 3 Jahre alter Wein oder ein 2 Jahre alter Wein. Also einer, der nicht das aktuelle Jahr letztlich auf dem Etikett hat, da ist es dann schon reif. Ja. Und ich finde aber bei den Weinen ist es so, dass die reif produziert werden, dass die so gemacht werden als Reserve dann letztlich auch, bis die reif sind, bis die trinkreif sind. Und dann stagnieren die und entwickeln sich wesentlich langsamer, als wenn du jetzt ein Merlot aus dem südwestlichen Frankreich hast, der halt jedes Jahr anders schmeckt. Ja. Hier bei dem Wein wirst du auch in 3, 4, 5 Jahren noch dieses Trinkfenster und dieses Präsenzfenster haben, wie du es jetzt in dem Augenblick hast.
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich eine andere Präzision. Also ich bin total überrascht. Es freut mich auch sehr, dass es, was ich vorhin schon sagte, dass wenn ich Wein bestelle, proaktiv möchte ich eigentlich immer Sachen trinken, die ich nicht kenne. Und das hat mich sehr gefreut, dass hier eine Flasche zum Vorschein kam, die mir absolut nichts oder ich nicht kannte. Ja. Also nichts sagen, das wäre schlimm, wenn ich keine Etiketten lesen könnte, aber ich kannte den Wein nicht.
Probierst du ihn dann unwissend? Also dass du erstmal den Wein anfühlst? Und wenn ja, wie würdest du den für dich einordnen? Also was schmeckst du, was riechst du, was siehst du, was fühlst du? Oder beliehst du dich vorher und guckst, okay, es könnte das sein, der kommt dort her. Auch was macht, wenn man es gar nicht mehr präsent hat, also diese 3 Kerngebiete, sprich Rioja La Weser, Rioja Oriental oder Rioja Alta, was macht die im Einzelnen aus, welche Bodentypizitäten, was habe ich zu erwarten, wie war 2015, warum Terrain, oder ist das für dich eher dann sekundär und du lässt nur den Wein sprechen?
Also jetzt in dem Fall, wie ich hier sitze, habe ich jetzt den Wein erstmal für dich sprechen lassen, weil ich nicht wusste, was du vorhast mit mir und ich mir jetzt kein Bild machen wollte. Grundlegend würde ich, wenn du mir jetzt die Flasche hinstellst, blind und, also nicht blind, sondern wenn du sagst, hier, pass mal auf, probier das mal, würde ich mir wahrscheinlich ein Glas einschenken, würde das auf mich wirken lassen und würde dann je nachdem, würde ich online nachschauen, was so vor sich geht. Jetzt hier in dem Falle, wie wir da sitzen, habe ich nichts gemacht und habe den Wein einfach mal auf mich wirken lassen.
Wie wirkt er auf dich? Also was ist deine Weinsprache? Wie beschreibst du den? Wie nimmst du den wahr? Wie deklinierst du den? Meine Weinsprache,
das auch. für mich war... Also klar, ist die Frage immer nach dieser klassischen oder modernen Stilistik. Ich finde, es hat schon noch was Klassisches, also es hat was sehr Packendes, Greifendes. Ich hätte mir jetzt rein bevor ich ein Glas hätte, ein bisschen was Wuchtigeres vorgestellt, also mental. Finde ich ein sehr, sehr elegant, ganz, ganz feine Würze. Aber ja, Kraftkörper. Schon. Und ich glaube, für einen Nicht-Weintrinker wäre das schon ein Kraftpaket. Ich finde für einen Spanier in der Reife oder sagen wir jetzt mal Nordostspanien finde ich ihn doch noch sehr, sehr elegant. Das, ja, ich glaube, das ist das, womit man dann auch die, also ich meine, das Rioja hat natürlich auch viele Qualitäten, die man, ne, im Endverbrauchersegment findet. Deswegen muss man natürlich mit solchen Weinen da auch manchmal ein bisschen den Ruf aufpolieren, ne? Und ich finde, das kriegt das sehr gut hin.
Ist die Temperatur dabei für dich wichtig oder was für ein Glas hast du oder hast du das bewusst vorher ausgewählt oder war das erstmal gar nicht so präsent?
Na gut, der Wein hat jetzt natürlich heute schon ein bisschen Geschichte hinter sich, weil ich den ja erstmal 2 Stunden vor unserem Date aufgemacht habe. Oder 1,5. Dann habe ich den kurz in den Kühlschrank gestellt für 20 Minuten, damit nur das Glas außen kalt wird. Und jetzt trinke ich gerade aus einem Riedel Pinot Glas. Und ich finde, das steht dem Wein. Ja, es hüllt den Wein gut. It's soothing.
Wie hat er sich verändert, wenn du sagst, wirst du wahrscheinlich vor 2 Stunden schon mal probiert haben, beziehungsweise wenn du den jetzt schon nebenher trinkst, spürst du eine Veränderung?
Ja, auf jeden Fall. Also der hat ein bisschen, sag ich mal, von dieser herzhaften Stilistik, finde ich, hat er ein bisschen zugenommen.
Ja.
Also wo er für seine kurze Zeit im Kühlschrank hatte. Und jetzt geht es ein bisschen so ins Herzhafte über. Was ich eine super Entwicklung finde.
Ist ein Solist oder ein Speisebegleiter?
Boah, das ist, also für mich sollte grundlegend jeder Wein erstmal ein Solist sein. Wenn der Wein solo nicht funktioniert, also ich kann ja jetzt nicht sagen, ach Mensch, jetzt müssen wir heute wieder Spargel kochen, sonst kann ich Wein XY nicht trinken. Also das hat ja keinen Mehrwert für den Wein, dass ich den nur aufmache. Also klar, es gibt, das ist jetzt auch wieder so ein gastronomieinternes Ding. Also wir machen halt abends mal, keine Ahnung, wir braten mal eine Gänseleber oder es gibt mal ein geiles Dessert bei uns auch im Privathaushalt und da macht man mal was Süßes auf. Das wird wahrscheinlich im Privathaushalt weniger passieren. Da ist dann wirklich so, dass man nach dem Wein kocht. Aber grundlegend, wenn der Wein als Solist nicht überzeugen kann oder wenn ich, sage ich mal, nach dem ersten Glas mir denke, nee, ich trinke heute lieber ein Bierchen oder bleib beim Wasser, dann wüsste ich nicht, ob ich den zum Essen einsetzen soll. Klar kann er dann gut sein und sich verbessern und das kann alles top funktionieren, aber für mich muss es solo funktionieren. Oder sollte.
Ich muss mit einer absoluten Absurdität beginnen. Weil dieser Wein, der 2023er Breide Alte Bianco delle Venezie Livon aus dem Collio aus Friaul Julius Venetien, trägt auf seinem Etikett IGT. Und das ist die niedrigste Klassifikationsstufe des italienischen Weinsystems. Also offiziell so prestigeträchtig wie der Hauswein auf einer Raststätten-Menükarte. Also unter dem Jahrgang steht Breide Alte. Das ist der Grand Cru von Livon, dem Flaggschiff. Der meist ausgezeichnete Wein des Hauses. Ein Weißwein, den Bibender mit 5 von 5 Trauben bewertete. Vironelli mit 94 von 100 Punkten. Der regelmäßig über 90 Punkte, egal ob beim Falstaff oder wo auch immer, bekommt. IGT. In manchen Kreisen nennt man das Treppenwitz. Im Friulanischen nennt man es... Egal. Der Wein schmeckt sowieso besser als das Etikett. Die Erklärung ist bürokratisch und damit fast schon tröstlich. Die Cuvée verbindet Sorten, die formal über verschiedene Denominationsregionen hinausreichen. Es gibt also kein DOC-Korsett, das passt. Und dann schreibt das System IGT vor. Aber dieser Wein ignoriert das System. Wie alle guten Dinge das tun. Er schaut auf sein Etikett, zuckt mit den Schultern und fährt fort, einer der komplexesten weißen Cuvées Italien zu sein. Wie es zu diesem Wein kam? Es begann 1964 und zwar mit Dorino Livon. Und er wiederum war kein Winzer, er war Holzhändler. Und 1964, in einer Zeit, in der viele Friulaner das ländliche Leben aufgaben und in die Städte zogen, tat er das Gegenteil.
Er verkaufte Holz, nahm das Geld und kaufte die erste Parzelle Land auf den Kojo-Hügeln, direkt an der slowenischen Grenze im äußersten Nordosten Italiens. Ein Ort, den damals kaum jemand kannte und der heute eine der bedeutendsten Weißweinregionen Europas ist. Man hätte Torino Livorno für verrückt halten können. Man hätte aber auch abwarten können. Er wartete nicht. Er kaufte weiter, Parzelle um Parzelle, Jahr für Jahr, bis aus dem ersten Stück Hügelland ein ernsthaftes Weingut wurde. Und so entstand in der Provinz Udine ein Betrieb, der heute 5 Güter umfasst. Über 200 Hektar Reben, rund 800.000 Flaschen pro Jahr. Und der immer noch von der Familie geführt wird, Valenio und Tonino. Die beiden Söhne von Torino übernahmen Anfang der 80er Jahre das Weingut. Sie bauten 2 separate Keller, die Maserotte für die Cru und Grand Cru Weißweine und die Venco für die Rotweine. Zwischen 1992 und 1997 kauften sie Güter in der Toskana und in Umbrien hinzu. Und heute ist Valenios Sohn Matteo aktiv. Die 3. Generation. Aber um den Brei der Alte zu verstehen, muss man in die Erde greifen, buchstäblich. Der Bodenskojo heißt auf Friulanisch Ponca. Und ist ein ganz besonderes Gestein Eozän Ursprungs, entstanden ca. 50 bis 55 Millionen Jahre auf dem Grund eines prähistorischen Meeres. Abwechselnd aus Schichten aus Mergel und Sandstein, langsam abgesunken, aufgetürmt, gehoben, bis sie zu Hügel wurden. Man kann diesen Boden in die Hand nehmen. Er bröckelt sofort, Krümel zwischen den Fingern, gibt Fossilien frei, riecht nach Stein und Zeit. Und genau das will die Rebe hier. Karger Boden zwingt die Wurzeln tief, manchmal 6-7 Meter in den Fels. Tiefgehen bedeutet Stress. Und Stress bedeutet Konzentration. Die Alpen im Norden schützen vor Wind. Die Adria im Süden schickt warme Luftfeuchtigkeit. Slowenien liegt einen Steinwurf entfernt. Also so dicht, dass man beim Flügen ganz schnell auf der falschen Seite sein könnte, ohne es zu merken. Und diese geografische Randlage, dieser letzte Vorposten Italiens in Richtung Osteuropa, ist kein Nachteil. Es ist das Geheimnis. Chardonnay, Sauvignon Blanc, Picolit, Moscata Giallo. 4 Sorten, 4 Welten, eine Assemblage. Es klingt, als hätte jemand 4 sehr verschiedene Menschen einen Raum gesperrt und gewartet, was passiert. Und was passiert, ist der Brei der Alte. Chardonnay und Sauvignon bilden das Rückgrat, je 40%. Die klassische Verbindung aus burgundischer Fülle und ligarischer Frische. In Allier-Barriques vergoren. Gewinnen beide eine Mineralität und Tiefe, die sie aus ihren Herkunftsprofilen heraushebt. Dann Picolit, 18%. Das ist die Seele des Weines. Und eigentlich die interessanteste Traube der gesamten Geschichte. Picolit, der Name vom friulanischen Picolet kommt, kleiner Stiefel, ist eine der einzigartigsten Rebsorten Italiens. Sie ist halt nicht lukrativ, trägt kaum Früchte, weil der kleine Stiel die Traubenentwicklung bremst. Also wirtschaftlich schwierig, historisch gefährdet. Aber hier baut man sie trotzdem an, weil sie das gibt, was keine andere Sorte gibt. Eine blumige, honigartige Tiefe, die im Brei der Alte als Aromfaden wirkt. Kaum spürbar, aber sofort vermisst, wenn man eine Probe ohne sie trinkt. Und ein Moscato Giallo komplettiert das Ganze mit einem aromatischen Hauch, der nach Freiheit riecht. Aber das sind Fakten. Das, was man in der Flasche, was man später im Glas hat, ist ein Wein, der Spielen 10, 15, 20 Jahre ohne Übertreibung übersteht. Natürlich kann man ihn jetzt trinken, weil er einfach gut ist. Vielleicht würde man ihn 2030 noch besser finden und ärgert sich 2035, dass man hätte mehr davon kaufen sollen. Aber egal, wann man ihn trinkt, man sollte Torino Livorno danken, dass er mit dem Holzverkauf anfing und damit einen der wichtigsten Weinfamilien des gesamten Friauls gründete. IGT. IGT steht auf dem Etikett. Doch großartig ist das, was drin ist. Trinken wir es einfach. Vielen Dank für diesen großartigen, außergewöhnlichen Norditaliener. Für den 2023er Brei der Alte Bianco delle Venezie. Dem Hause Livorno, natürlich dem deutschen Importeur. Dem Handelshaus Consiglio Vini. Hattest du mal einen Wein, der unkombinierbar war?
Unkombinierbar. Das ist, boah, da muss ich jetzt wirklich ganz tief kramen. Ich glaube nicht. Also klar habe ich schon Weine getrunken, wo ich persönlich für mich festgestellt habe, das ist nicht meine Weinwelt. Das ist schwer für mich einzusetzen. Ne, das sind gerade so, bei mir sind so ganz duftige Sachen und so diese Bouquet-Angelegenheiten.
Muscatella, Neuseeland, Sauvignon Blanc oder sowas in der Richtung?
Muscatella ist so ein Kandidat,
ja. Ja. Wenn ich das penetriert oder wenn du nicht genug davon trinken kannst pro halbe Stunde?
Es ist mir zu, ich mag dieses Überladene nicht. Mhm. Also da, ich meine, wie in der Sachsen, ne, da hast du ja
natürlich den
Traminer rumfliegen. Juhu. Genau. Und mein Lehrmeister damals zu Lehrzeiten hat gesagt, ein sächsischer Traminer, das riecht, wie wenn ein bulgarischer Reisebus ausgestiegen ist. So, das halt das.
Ich würde sagen, ihr habt nicht so unrecht.
Genau. Und das war halt für mich dann auch immer so eine Schocktherapie, dieses Traminer-Zeug und Muscatella. Habe auch lange gebraucht, das klingt immer also theatralisch. Also der Sauvignon war auch für mich immer so ein bisschen, ja, okay, wenn es jetzt jemand anders bestellt, trinke ich schon mit, aber es war jetzt nie meine Wahl und mittlerweile trinke ich doch ganz gerne. Also wir haben ja hier auch in der Region tolle Sauvignons und das macht jetzt schon Spaß. Aber Traminer, Muscatella, so die Ecke ist für mich, also ich kann das kombinieren aus fachlicher Sicht heraus, aber es ist nicht unbedingt meine erste Wahl. Ja, das wäre dann wahrscheinlich die Antwort auf deine Frage. So dieses, das ist nicht unbedingt nicht kombinierbar, aber damit würde ich mich schwer tun. Also klar wüsste ich's, aber es ist jetzt nie so. Es ist einfach ein Wein, den ich so ein bisschen, der genießt bei mir ein Schattendasein.
Und welcher Stil passt zu deiner Persönlichkeit, wenn du es so runterbrechen musst?
Zu meiner Persönlichkeit als Mensch?
Als, keine Ahnung, Mensch, Fachmann, also manchmal geht es ja einher damit. Das hätte ich jetzt einfach so gedacht. Oder nicht? Bist du wie nur viel schizophren?
Ja, nee, das, also ich für mich selber, ich mag kräftige Chardonnays, ich mag's opulent, ich mag's, wenn's Ecken, Kanten hat, ich mag, wenn's ein bisschen rauchig ist, ja. Ich mag Holz, also nicht nur Kalifornien, das mag man mir jetzt andichten wollen, aber generell Chardonnay aus dem Holz ist für mich einfach, das ist für mich reiner Genuss, auch in allen Facetten, wie es ihn gibt.
Und Holz ist dann aber für dich Barrique, amerikanische Eiche, viel Vanille, so in der Richtung, also ganz plakativ, oder auch Tonneau oder Stückfass?
Alles.
Ah, okay.
Ich mag das schon, wenn das Holz, also das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, wenn man in Gesellschaft trinkt, kann ich mir jetzt nichts bestellen oder nichts aufmachen, wo jetzt quasi das Holzfass, sag ich mal, dominant ist für jemanden, der da nicht weiß, das sensorisch einzuordnen. Mhm. Aber grundlegend mag ich, wenn das Holz auch ein bisschen im Hintergrund schwingt oder wenn es erst später zum Vorschein kommt. Also da bin ich total, da bin ich ganz flexibel, was Holz angeht. Aber grundlegend finde ich das schon, also wenn es für mich persönlich ums Genusstrinken geht, also dieses Luftschloss, was wir bauen, dann wäre es auf jeden Fall Chardonnay aus dem Holz, ja.
Also etwas, woran du dich auch selber abarbeiten kannst, was du geschmacklich auch bewältigen kannst. Und da dann wahrscheinlich, also wenn ich das richtig interpretiere, geht es mehr um das Geschmackstrinken, eben nicht um das Geruchstrinken. Deswegen schließt du ja diese duftigen Geschichten aus, sondern es geht mehr um die Präsenz am Gaumen, um Geschmack, um die Struktur, um die Mundfülle.
Auf jeden Fall. Also das, mich stört es nicht, wenn der Wein in der Nase jetzt erstmal sich, sag ich mal, ein bisschen versteckt, wenn er sich erst später zeigt. Das ist für mich völlig in Ordnung. Was ich eher nicht mag, ist, wenn er dich schon anspringt aus dem Glas.
Ja.
Also jetzt in diesem, sag ich mal, duftig-floralen Bereich.
Ja, ja.
Wenn mich das Holzfass anspringt, finde ich persönlich, finde das cool.
Super interessant. Ja. Also ich finde es auch total spannend, weil Holz ja gerade im Augenblick, da sieht man ja auch so die verschiedenen Trends, immer ganz, ganz stark negiert wird. Und der Trend halt so ganz krass weg vom, also das, was vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren Richtung Holz war oder um die 2000er Richtung Holz war und dann präsent und greifen. Und man oft auch vergessen hat, in eine gewisse Relation zu sehen, also einen entsprechenden Körper für das Fass auszusuchen. und das dann irgendwie so aussah, als wenn ich ein XXL-Kleid habe, also es überproportioniert war, geht es jetzt in diese komplette andere Richtung und man versucht das so komplett irgendwie auszuschließen oder Holz wird sehr, sehr negativ betrachtet. Man vergisst auch oft, dass Holz über eine Zeit mit dem Wein verwächst und sich dann irgendwann harmonisiert und beurteilt den Wein in der jungen Phase, aber hat selber vielleicht noch nicht die Erfahrung zu erblicken, was in 5 oder in 10 Jahren ist und wie das Holz sich dann in den Wein eingliedert. Ich finde so diese Extreme manchmal ein bisschen schade. Und daher finde ich es schön und wohltuend, dass du sagst, ich mag Holz, ich stehe dazu und ich trinke das gern und ich finde es gut und ich mag das.
Ja, das auf jeden Fall. Also man darf natürlich mit dieser Meinung jetzt nicht hausieren
gehen. Ja, aber man muss eine Meinung haben, finde ich.
Absolut, 100%.
Und das ist schön, dass du eine Meinung hast und dass niemanden aufdrückst, das verstehe ich jetzt mit hausieren gehen, aber trotzdem, du hältst damit ja nicht hinterm Berg und drückst ganz klar aus, was du magst. Und damit kann der Gegenüber arbeiten.
Ja, also Holz ist halt auch immer ein, sag ich mal, ein Signalwort im Restaurant, weil das natürlich im Bereich Genusstrinker, sprich Gast oder jemand, der überhaupt da jetzt gar nicht so in der Materie ist, da geht immer so ein rotes Licht an. Ja. Ich weiß nicht, wer die Leute versaut hat oder wer sie traumatisiert hat, aber das ist sehr, sehr häufig, dass man dahingehend eine Diskussion hat, wenn man sagt, ja, okay, einfach nur das, wenn man mal sagt, das kommt aus dem großen Holz. Nur mal so, das ist ja so eine geflügelte Worte, ja. Ne? Das kommt aus dem großen Holz. Und dann ist schon sofort schottendicht, nee, Holz überhaupt gar keinen Fall. Da kriege ich dies, das, Migräne, Halluzination.
Ich glaub, das sind so negative Erlebnisse, da sind wir alle dran schuld, ähnlich wie mit Riesling und Säure.
Ja,
hat sich dann einmal eingeprasst, einmal festgesetzt und dann, das kann man sich merken. Ja. Auch wenn man nicht ganz so bewandert ist und dann verbindet man das eine mit dem anderen, aber dass es vielleicht einen anderen Ursprung, einen anderen Hintergrund hat. Wie gesagt, dass man vielleicht irgendwie mal einen Wein getrunken hat, wo man halt einen Trollinger ins neue Barrique gelegt hat und dann
merkte, okay, das bin ich ja als sächsischer Sommelier gewohnt, Aufbauhilfe Ost, aber das gleiche Problem haben wir jetzt hier, das haben wir jetzt hier im Württembergischen auch mit dem Trollinger und mit dem Lemberger, ne? Ja. Dass man da das nach außen hin auch ein bisschen transportieren muss, dass man das promoten muss und dass es da natürlich Top-Qualitäten gibt und es halt häufig Leute gibt, die einfach sagen, keine Ahnung, Rheinhessen hat bloß süßen Wein, Sachsen hat bloß sauren Wein und Württemberg hat bloß dünnen Trollinger, so, oder dünnen Rotwein. Das sind halt alles Sachen, wo wir dann als, sag ich mal, Botschafter auftreten und sagen, hier, pass mal auf, du probierst es jetzt erstmal und wenn es dir nicht schmeckt, machen wir noch was anderes.
Finde ich ganz, ganz wichtig. Also die Chance dann auch zu probieren. Vorgestern hatte ich einen 2012er Trollinger von der Heike Ruck. Fand ich total spannend. Hat sich richtig toll entwickelt.
Wahnsinn.
War ein Wein. Bitte?
Klingt ein bisschen experimentell.
Eigentlich gar nicht. Er war aus dem Cannstatter Zuckerle und sie hatte damals bei Wörwax gelernt und hat dann, ich habe jetzt ein bisschen Kontakt verloren, ich weiß gar nicht, ob es das Weingut noch gibt, bestimmt gibt es das noch, aber ich habe lange nichts mehr irgendwie mit denen gemacht und ich war damals von der Authentizität, die sie im Trollinger hatten, war ich sehr begeistert und jetzt ja als 2012er und der war so schön und so sanft und so zart gereift, hat so eine perfekte, auch da gibt es tolle Überraschungen, also da sollte man nicht irgendwie schwarz oder weiß denken, sondern einfach probieren.
Absolut, 100%. Das ist natürlich in unserem Berufsfeld auch extrem wichtig, dass wir da, das hatten wir am Anfang schon mal kurz besprochen, dass wenn ich jetzt natürlich nur den einen Trollinger von dem Weingut XY auf der Karte habe und das den Leuten nicht schmeckt, dann haben wir die, sag ich mal in Anführungsstrichen, versaut. So wie irgendjemand vor uns das mit dem Holz gemacht hat. Und deswegen muss man das halt ein bisschen facettenreich aufstellen und dann auch sagen, hier, pass mal auf, das Weingut kann das und das, probiert's halt mal und wenn nicht, dann da gibt's auch noch andere Sachen. Ne? Das ist, wir haben da schon, finde ich, eine riesige Verantwortung.
Ohne Frage.
Ja. Also da spreche ich jetzt mal primär über nationale Weingüter oder halt, sag ich mal, unseren Dunstkreis, weil ich muss mich jetzt nie um die Reputation von einer Champagner oder von einem Bordeaux kümmern. Na, dann ist es mir wichtiger, dass der Winzer, zu dem ich 30 Minuten fahre, dass man denen ein bisschen erklärt, was da passiert.
Ne? Ach, das sehe ich ein bisschen anders, wenn ich dir widersprechen darf. Also ich finde, auch da muss man manchmal aufräumen. Und zum Beispiel, weil du es öfters erwähnt hast, Kalifornien, dass halt das nicht alles Riesenweingüter sind mit 80 Milliarden Flaschen Abfüllung,
stimmt, sondern
dass das eigentlich ein Weinland ist, von welches von Individualität, von kleinen Weingütern geprägt sind. Es natürlich Riesen-Matchplayer gibt, aber trotzdem eben auch ganz viel Individualismus gelebt wird. Oder wenn wir gerade Rioja probiert haben, dass jetzt auch ein neuer Trend seit 2017 Einzellagen Rioja sind, wo man versucht, eben ja, das Terroir herauszuarbeiten. Also jetzt allein Bodega Terroir hat 1000 Einzellagen. Also die 700 Hektar setzen sich aus 1000 Einzellagen zusammen und teilweise werden die singulär abgefüllt, was total spannend ist. Und es gibt so viele ja, Vorurteile in vielen Bereichen. Und
das stimmt, ja, da war ich jetzt wahrscheinlich gerade ein bisschen zu schnell, weil ich kurz den deutschen Winzer ein bisschen hervorheben wollte, aber ja, auf jeden Fall.
Natürlich müssen wir, ich glaube, ein großes Problem ist ja ohnehin für uns Deutsche, dass wir zu oft nach außen schauen und damit unsere deutschen Winzer manchmal vernachlässigen, nicht manchmal, sondern oft vernachlässigen, und kaum eine Nation macht das ja so gravierend, also die eigene Stärke so vernachlässigen. Aber wir sind halt so international aufgestellt und leben auch teilweise auch mit den oberflächlichen Nachrichten, die dann gelebt werden, dass das Bordeaux halt nur mit Herbizide und Pestizide verseucht ist und sowas greift man auf. Da ist man wieder bei den Vorurteilen, eben Riesling ist sauer, Barrique ist schlecht und so weiter. Ja. Und wie du sagst, da haben wir die Verantwortung, damit zu arbeiten, das aufzulösen, zu relativieren. Und wenn man sein Herz in Deutschland bei den deutschen Winzern hat, dann ist es ja trotzdem super.
Absolut, absolut. Ja gut, also wenn man in einer Weinbauregion arbeitet, dann finde ich oder empfinde ich es als Pflicht, da auch, sage ich mal, ein bisschen als Botschafter rüberzukommen. Wenn man jetzt natürlich, sage ich mal, in Berlin, Hamburg arbeitet oder in München, dann steht man da nicht so sehr in der Pflicht, finde ich. Das kann man dann sagen, okay, zum Beispiel das Weinbaugebiet Sachsen oder die Ahr. Das habe ich auf meiner Weinkarte nicht, weil es für mich als Mensch nicht interessant ist. Alles gut, alles fein. Aber wenn ich an der Ahr oder in Sachsen arbeite, müssen die Winzer repräsentiert werden. Ist meine Meinung.
Ja, ich finde aber, man braucht solche Beispiele wie eben jetzt zum Beispiel den Rioja, wo man auch was zum Festhalten hat, wo man sich drüber definieren kann, wo man sich austauschen kann. Das Reden finde ich eigentlich gerade beim Wein sehr, sehr wichtig. Und wichtig, dass man sich dann auch preisgibt. Gibt es irgendeine Person, mit der du gerne mal ein Glas Wein trinken würdest? Also entweder berühmt, nicht berühmt, lebend, nicht lebend, historisch, nicht historisch, gastronomisch, nicht gastronomisch. Irgendjemand, der dich wahnsinnig interessiert, also den auch über eine längere Strecke über einen Wein kennenzulernen, mit einem Wein, seine Meinung über Wein?
Ich glaube, die meisten Menschen, die ich mag, mit denen habe ich schon Wein getrunken. Oder habe ich auch durch den Wein kennengelernt.
Ja.
Deswegen ist das für mich schwer. Also es gibt jetzt in meinem Leben jetzt nie so eine Lieblingspersönlichkeit oder ein Idol, sei es ein Musiker oder ein Künstler oder aus Politik. Das ist nichts, wo ich sage, da muss ich mit dem, würde ich unbedingt gerne mal zusammensitzen. Es ist schwer zu sagen. Also ich glaube, es gibt unheimlich viele interessante Persönlichkeiten. Also ich glaube, das kann ich tatsächlich nicht definieren. Also mit wem ich immer gerne beim Wein zusammensitze, sind natürlich primär immer gute Freunde, ne? Klar, das ist was Emotionales. Und sonst sind es halt Winzer, weil der Austausch was ganz anderes ist, die Herangehensweise, die Analyse. Und wenn man dann merkt, dass man jetzt nie so fachlich agieren muss, sondern das auch so ein bisschen, sag ich mal, im Slang über den Wein reden kann und dann erfährt vielleicht, warum es so ist und wie es passiert ist oder was der Winzer drüber denkt, würde ich schon sagen, dass ich, ja, mit Winzern sitze ich sehr gerne zusammen und probiere
gemeinsam. Also du begegnest dem Winzer dann auch eher auf einer, ich sag mal, fast freundschaftlichen Basis und redest gar nicht über, wenn wir mal Holz fahren, welches Holz wurde dort verwendet, sondern ihr tauscht euch über das Leben aus und zufällig spricht man über das Holz vor der Hütte.
Also ich versuche immer zu Produzenten, die, wo man es direkt bezieht oder die man kennt, versuche ich immer eine freundschaftliche Beziehung aufrechtzuerhalten. man hat immer diesen fachlichen Austausch, das schon, also es interessiert mich dann schon, warum wurde das gewählt, warum wurde die Methode angewandt, warum wurde es erst einen Tag später gelesen oder was auch immer. Das sind schon Sachen, die mich interessieren und die ich auch frage. Aber so, ich meine, du weißt es ja selber am besten, so nach dem, sag ich mal, fachlichen Geplänkel wird es ja bei dem Glas Wein dann abends am Tisch erst interessant. So, das ist so meine Erfahrung. Ja, also ich würde schon sagen Winzer. Winzer sind schon die interessantesten.
Schöner Gedanke, wirklich schön. Da irgendein Winzer? Also einer, wo du sagst, entweder ich kenne den Wein, ich will den Wein mal probieren oder ich möchte unbedingt mal mit XY. Ich will mal mit Heidi Peterson Barrett oder mit Helen Turley, wenn wir in Kalifornien waren, oder mit Robert Mondavi oder mit wen auch immer, also da ein Glas Wein also, trinken.
Dann wäre es auf jeden Fall Jim Clannadon von Aubin Climat. Das, mit dem hätte ich gerne mal ein Glas Wein getrunken. Ich hatte das Glück oder die Ehre, mit seiner Tochter mal ein Glas Wein zu trinken. Aber und sonst, also ich bin auch so immer ein bisschen an den Leuten interessiert, die so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn unterwegs sind. Also ich brauche jetzt nicht so diesen ultrakonservativen Lehrbuch-Winzer, ne? Das ist nie unbedingt das, was ich da als Gesprächspartner brauche. Aber da gibt's halt noch so einen verrückten Hund in Südafrika, der Peter Walser, der ist, inspiriert mich einfach auch so ein bisschen als Mensch, nicht nur der Wein, sondern der Mensch selber. Das wären jetzt Sachen, die mir einfallen würden, aber sonst gibt's da wahrscheinlich eine riesen Bandbreite an Menschen, die...
Ja, ohne Frage.
Die man gerne mal...
Nicht nur die Weinwelt, sondern auch die Welt groß, also, und viele haben da ja eine gewisse Weinaffinität, also gerade, ich finde, ab einer gewissen Ebene, entweder in Verrücktheit, in Bildung oder was auch immer, haben die meistens eine gewisse Weinliebe, die sie dann schon ausleben, und sich auf der zu treffen und das als Kommunikationsmittel zu nutzen, finde ich total interessant. Wenn du jetzt mit dem, sei es dem Winzer zum Beispiel, ein Glas Wein trinkst und du findest den Wein richtig grottenschlecht oder du findest ihn fehlerhaft oder du findest den, verstehst ihn nicht, kommunizierst du das oder schluckst du runter?
Das würde ich schon kommunizieren. Also ich glaube, das ist auch, was ein Winzer erwartet. Oder ich finde, das hat auch was mit Ehrlichkeit zu tun. Also wenn er jetzt natürlich fehlerhaft ist, also unbewussterweise, also wenn das jetzt nicht gewollt ist, diese, sag ich mal, Fehltöne, die da entstehen können, dann sollte man das dem schon sagen. Ich meine, das wird er spätestens auch selber rauskriegen. Also ich glaube, dass analytisch Winzer oder sensorisch Winzer auch ein bisschen noch jetzt nicht unbedingt besser sind, aber auf einer anderen Ebene. Also ich glaube, die, ich habe das Gefühl, dass die, sag ich mal, ein bisschen technischer rangehen. Wenn mir der Wein persönlich nicht schmeckt, also ich glaube, dass ich mich in einer, oder wir als Sommeliers uns in einer Weinwelt bewegen, wo es jetzt den Fall ist, das schmeckt mir nicht. Also dieses pure Nein, das gar nicht so existent ist, sondern das könnte höchstens eine Weinqualität sein, die vielleicht nicht ganz meinem Wunsch entspricht. Und dann würde ich das ein bisschen durch die Blume verpacken und vielleicht sagen, dass ich jetzt Lust auf was anderes habe. Ja, so irgendwie. Also das, ich würde jetzt nie jemanden proaktiv sagen, du pass mal auf, was du hier machst, das gefällt mir gar nicht.
So. Ja. Ist ja immer so eine heikle Situation, wo man zwischen Respekt und dann trotzdem auch Kompetenzpräsenz. Also der Winzer möchte es ja auch. Und nicht selten wird man geschittestet. Also dass man dort sitzt und Sachen dann auch serviert werden, um einfach zu eruieren, wie bewusst du mit dem Wein umgehst.
Ja, also weiß ich nicht, ob das mir schon passiert ist im Geheimen. Das weiß ich nicht, aber ich muss sagen, ich hatte es noch nie. Also ich habe auf Messen, auf großen Messen, sprich Pro-Wein oder sowas in der Kategorie, ist eben schon mal ein Glas untergekommen, wurde dann am Stand gesagt, dass ja, okay, vielen Dank, wir gehen weiter.
Ja, so. Ich rufe Sie an.
Ja, genau. Ich würde mich bei Ihnen melden, wenn wir was brauchen. Ja, das ist natürlich schon passiert, ganz klar. Aber jetzt bei einem Winzer selber vor Ort hatte ich das noch nie. Also, nee, das Und ich glaube, wenn wir, sag ich mal, Leute aus unserer Branche oder auf dem Level, wo wir uns bewegen, wenn wir also erstmal gehen wir ja nicht zu Winzern, die, sag ich jetzt mal, irgendwelche Massen- oder Industrieprodukte vermarkten. Ich glaube,
Doch, ich war schon bei
sie werden.
Rotkäppchen. Ich
Ja,
wollte es
also
nur mal sehen.
Rotkäppchen würde ich ganz klar machen, natürlich. Einfach um es gesehen zu haben, ne? Ja.
Genau, ja.
Rotkäppchen.
Aufgrund dessen wollte ich es mir auch mal anschauen, wollte einfach gucken,
Wie das funktioniert,
was
ja,
dort
na,
passiert. Ja.
die dieser 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 ja, dieses industrielle Format ist natürlich auch wichtig für uns zu wissen, ne? Wie kommt das zustande? Weil wir müssen ja
Ja,
darauf
man muss
auch.
ja wissen, worüber man investiert, ne?
Genau. Und ja, aber sonst, ja, nee, ich glaube so richtig, wenn es so richtiger Quark ist, dann würde ich das versuchen, ganz charmant zu verpacken.
Ja, es ist ja.
Oder ich bin einfach nie wieder gesehen dort. Ja.
Kann man Wein in ein Wort pressen? Also was wäre Wein, wenn du nur ein Wort hättest?
Genial.
Genial. Ah, okay. Super. Und was für ein Wein wärst du? Wenn dein Leben Wein wäre, wenn du ein Wein wärst, wenn du eine Rebsorte wärst und sag bitte nicht Goldriesling. Ich wäre ein Goldriesling.
Also,
Vielleicht wärst du ein
ja,
Goldriesling. Ich will dir nichts in den Mund legen, um Himmels Willen.
nee. Also Goldriesling macht man natürlich so ein bisschen aus, ja, Patriotismus raus, zu sagen, okay, guck mal, das gibt's auch. Dass wir wie Bautzer Senf, das halt muss man halt präsentieren oder drüber reden können. Aber wenn ich ein Wein wäre, ich glaube, es wäre schon ganz klar Chardonnay. Obwohl ich mittlerweile ein Pinot Meunier-Fan geworden bin, wenn es quasi reinsortig im Champagner ist, das
Wow,
mag ich
na
irgendwie. Ich
gut, im
weiß nicht
Champagner,
warum,
ja.
aber das ist so ein Ding, da wurde ich auch von gemeinsamen Kolleginnen von uns schon infiziert.
Ja. Aber
Ja.
nur als Champagner oder auch als Schwarzriesling im württembergischen Wild? Da hatte ich auch ich glaube, vom Aldinger hatte ich mal einen
Ja.
Schwarzriesling.
Tatsächlich bei mir wäre es dann eher der Champagner.
Ja.
Ja, oder es ist, sagen wir mal
Interessant,
so,
ne,
das
dass
ist
man
das
sowas.
Segment, wo ich die meisten Erfahrungen damit habe und gemerkt habe, das ist eigentlich eine Stilistik, die ich möchte und selber proaktiv trinke oder kaufe.
Und auch finde ich interessant, dass das eigentlich eine Stilistik von Schaumwein ist oder von Champagner, die eigentlich erst seit 5, 6 Jahren wieder präsent ist und vorher gar nicht so wahrgenommen wurde, beziehungsweise überhaupt nicht auf dem Markt präsent war. Und damit einmal macht's blub und dann sind sie wieder da.
Das wurde, ich glaube, einfach auch zu wenig kommuniziert. Gab ja schon große oder bekannte Häuser, die das gemacht haben oder wo es auch so ein bisschen
Ja.
zum Stil galt. Und dann ist vielleicht so in den letzten Jahren auch ein bisschen der Mut entstanden, das halt wieder zu kommunizieren. Das ist ja auch wieder das, was wir vorhin hatten mit diesem, ja, Riesling ist sauer, ich trinke einen Barrique oder irgendwas, dass vielleicht dann
Stimmt,
irgendwo
pflichtig
mal
dabei. Ja.
dass dieser
Ja,
Gedanke
hast du komplett
war.
recht. Also, dass wir auch danach gefragt haben, wann wurde der degorgiert, das wird kommuniziert. Also, es
Ja.
läuft mehr über Storytelling, über die Kommunikation, über die Offenheit, über die Transparenz und dann wird man sich dessen bewusst, ups, das ist ja Pinot Meunier.
Genau. So, und jetzt wird es halt offen kommuniziert. Also ich finde auch, dass wir jetzt in einer Weingeneration uns gerade befinden, wo per se eigentlich alles erlaubt ist. Also und
Ja.
das gibt natürlich den Winzern auch Mut oder klar hat man ab und zu mal Projekte, wo man dann sagt, ja, okay, das müssen wir jetzt nie unbedingt machen. Ne? Aber toll, dass wir es mal versucht haben. Und
Ja.
ja, aber ich glaube, der Mut für die Winzer ist schon da oder die Bestätigung, dass man halt ja fast ein bisschen wie mit der Mode, dass man halt fast alles tragen kann, ne? Mittlerweile
Und ich finde das zumindest in Berlin, ja,
so. Ja, dann können wir auch im Kleid treffen, ne?
und ich finde, es gibt aber so eine ganz eigene Offenheit. Also ich glaube, es gibt auch eine neue Chance für auch junge Leute, für Nicht-Weintrinker, sich daran zu trauen, weil eben viele Bereiche erlaubt sind, die früher entweder tabu waren, oder warum das so ein bisschen snobistisch wurde oder warum das negiert wurde oder warum man Barrieren oder Hürden hatte. Es entstehen neue Offenheiten, die finde ich ganz toll. Was ich aber immer recht schwer finde, ist einem absoluten Nicht-Weintrinker zu erklären, warum Wein so faszinierend ist. Hast du dafür eine Erklärung?
Einem Nicht-Weintrinker, die, also dann ist ja grundlegend die Frage, ob er mit dem Gedanken zurechtkommt, Alkohol zu konsumieren. Also wenn jetzt ein Biertrinker ist oder ja. Schnapstrinker.
Nee, schon aktiver Trinker oder also hat auch kein Problem mit dem Alkohol. Ist entweder Biertrinker oder was auch immer oder Cocktailtrinker und möchte sich gerne im Wein probieren, hat aber noch nie wirklich den Zugang zu gefunden. Also nie diesen Opening-Moment oder diesen...
Den Schlüsselmoment. Also ich würde mich auf jeden Fall bei der Person erkundigen, was er sonst trinkt. Na, also wir Sommeliers, wir sind ja natürlich auch ein bisschen bewandert, was Cocktails und Bierchen angeht und andere alkoholhaltige Getränke. Und dann würde ich mich an diesem Geschmacksprofil versuchen zu orientieren.
Und in der Erklärung, wenn das, oder würdest du einen Wein servieren? Also würdest du mit einem Wein versuchen zu überzeugen?
Ich würde schon, glaube ich, mit einem Wein das probieren. Okay. Und wenn das mit der, sag ich mal, in Anführungsstrichen Profilanalyse jetzt nicht funktioniert, dann würde ich dem wahrscheinlich einfach mal einen Wein hinstellen, der halt sehr gefällig ist, so ein Allrounder, irgendwas, wo man, sag ich mal, so ein sogenannter No-Brainer, so ein wo du keine Gedanken drüber machen musst oder wo sich auch niemand geniert, irgendwie, ja, ich muss da jetzt das und das rausfinden aus dem Wein, dem irgendwie versuchen, da was hinzustellen und dann sagen, okay, das gefällt dir, schau mal das an, das ist die gleiche Rebsorte, aber mit dem Wein ist das passiert, mit dem Wein ist das passiert und dann hat man so den ersten Step, so, ach, guck mal, das ist ja, da passiert ja was und dann würde ich von da an versuchen aufzubauen und ja, wahrscheinlich diese Person vollends versauen und sein Portemonnaie.
Und wenn ich jetzt Cuba Libre trinke, was würdest du mir empfehlen?
Cuba Libre Trinker, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall, also ja, Moscato di Asti auf jeden Fall.
Hätte ich auch gedacht, witzigerweise. Das hatte ich im Sinn. Ich dachte in Moscato d'Asti, weil du hast die Süße, du hast ein bisschen Säure, ein bisschen leichten Bitterton mit dabei. So dieses zart, nicht negativ gemeint, pappige. Ein bisschen was Moschierendes. Und den Anspruch, ich habe in der Tat an Moscato gedacht. Hätte ich jetzt von dir nicht erwartet, weil du ja Duftrebsorten ausgeklammert hast. Daher finde ich das interessant, aber ja, den hatte ich im Sinn. Super, toll, schön. Mhm. Also nicht, weil ich das auch gedacht habe, sondern weil ich den Gedanken teile. Deswegen finde ich das schön. Und dann, ja, dann öffnet man meistens ein Tor und wenn man diese erste Hürde genommen hat, dann gibt's keine Zukunft mehr oder eine große Zukunft, je nachdem. Aber apropos Zukunft, jetzt abgesehen davon, dass du bald einen neuen Job hast, hast du sonst irgendwas, was du zukünftig planst? Also irgendwas, was in den letzten 20 Jahren deiner Tätigkeit immer im Hinterkopf war, du nie die Zeit gefunden hast und sagst, irgendwann möchte ich das auch mal machen.
Boah, das ist, also Silvio, du hast Fragen am Start, ich sag's dir. Ich muss sagen, ich bin gerade in so einer Art Reset-Phase, wo ich jetzt...
Ja.
Also klar, ich hatte schon, also gastronomisch gesehen, schon noch mal Lust, irgendwie im asiatischen Bereich zu arbeiten. Ich hätte schon noch mal Lust, in so einem High-End-Drei-Sterner mit einer Weinkarte mit 7.500 Positionen zu arbeiten, einfach um das für mich selber, jetzt nicht für meine Vita oder für das, was ich nach außen trage, sondern für mich selber, für mein Gewissen, das gemacht zu haben. Aber ich bin jetzt nicht mehr... Also ich bin, sag ich mal, so weit entschleunigt, dass ich jetzt nicht mehr so denke, ich verpasse irgendwas. Also da bin ich jetzt auf jeden Fall schon angekommen an dem Punkt, dass ich jetzt nicht mehr diesen übertriebenen Tatendrang habe und sag, okay, es werden jetzt alle Stricke durchgeschnitten, ich setze jetzt meinen eigenen Kopf durch. So, aber schön wäre es natürlich mal wieder irgendwie in so einem hochdekorierten Nobelschuppen mit einer riesen Weinkarte zu arbeiten. Ja.
Das fand ich richtig interessant, lieber Max. Also nicht nur zu erleben, wie du dich in den letzten 20 Jahren vom Lehrling hin zum Sommelier raufgearbeitet hast, sondern auch, wie du die Branche, deinen Beruf kritisch betrachtest, aber eben auch so wertschätzend, so liebevoll. Ich bin so sehr gespannt, was deine nächste Station sein wird. Ich bin so neugierig darauf, wo es dich hinträgt, was deine Parameter sind und warum du dich für welchen Betrieb entscheidest. Lass es uns wissen. Und noch ein großes Dankeschön an dich fürs Zuhören, fürs Liken, fürs Kommentieren, fürs bei uns sein, fürs Folgen, fürs und bitte, falls du es noch nicht getan hast, fürs Bewerten. Das hilft uns ungemein bei der Sichtbarkeit und ich freue mich auf alle Fälle, dass du bei uns bist. Und auch an dieser Stelle nicht routinemäßig, sondern aus Überzeugung ein großes Dankeschön an die Schlumberger Gruppe. Und dazu gehören die Häuser Schlumberger, Segnitz, Consiglio Vini und das Privatkundenportal Bremer Weinkollekt dafür, dass sie dieses Projekt unterstützen, begleiten, an unserer Seite sind, wie ihre Winzer präsentieren dürfen und sie dieses Projekt einfach schlichtweg möglich machen. Dank ihnen kann ich sagen, nach dem Freitag ist vor dem Freitag. Nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und nach Maxione reisen wir nach Nürnberg. In die Weinbar 075 zu Die fahren zu!
Lieber Silvio Nietzsche, es freut mich sehr, dass ich etwas zum Sommelier-Podcast mit Ihnen und Maxione beitragen darf. Mein Name ist Markus Trautz, ich bin vor 20 Jahren in unserem Familienbetrieb in Heilbronn, dem Weingut Trautz-Able, eingestiegen. Max kenne ich als Lieferant, als Gast und für mich sehr wichtig als Freund. Beschreiben würde ich ihn als grundehrlich, unaufgeregt, stilsicher und auf Augenhöhe mit seinen Gästen. Er inspiriert die Uninspirierten. Unser Kennenlernen war am Tag der offenen Kellertür bei uns im Weingut. Erst ganz spät, nach vielen probierten Weinen und guten Gesprächen, hat sich Max als neuer Sommelier der Friedrichsruhe zu erkennen gegeben. Und das ist das Schöne an ihm. Er ändert sich nicht für die wichtigen Gäste, so wie auch wir uns nicht für vermeintlich wichtigere Kunden verbiegen würden. Das verbindet uns. Er ist kein Halbgott mit Kellnermesser. Er ist eine Koryphäe. Er ist ein Vorbild für die junge Sommelier-Generation.